geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von fredcarpet.com.
Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Modefreaks, Schwertkämpfer und Freunde des ausreichenden Sauerstoffs. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Genregeschehen. Es ist die Episode 11 und an meiner Seite sind wie immer André Hecker.
Moin Moin.
Und Tino, die Hahnung Hahn.
Hallo.
Hallo, mein Name ist Daniel Schröckert, ihr seid hier bei Fred Carpet und Genregeschehen und das ist das heutige vollgepackte Programm.
In der heutigen Folge streifen wir uns in Peter Stricklands In Fabric ein blutrotes Kleid über. Und Alexandre Aja nimmt uns in seinem Netflix-Thriller Oxygen den Atem. Einen Clash der gealterten Titanen liefern wir uns mit Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger im stümperhaft sympathischen Iron Mask. Die Farbe Rot kommt dann erneut beim metaphorischen Märchenslasher Hunted ins Spiel. Und zu guter Letzt lassen wir die Klingen in The Swordsman sprechen. Viel Spaß.
So, das war das heutige Programm. Aber bevor wir mit dem Filmen beginnen oder darüber zu reden, wie wir diese Filme empfunden haben, müssen wir ein bisschen oder können wir endlich mal ein bisschen Werbung machen. Nämlich für Vidan Staffel 2 Schrei nach Stille. André, du hast da am meisten von uns reingehört. Erzähl mal ein bisschen was zu Vidan.
Ja, das ist ein Hörspiel von Sony bzw. Europa-Hörspiele. Kennen die meisten vielleicht eher von Kinder-Content, aber die haben auch ein paar Sachen am Start, die eher so in unsere Gefilde hier passen, nämlich Vidan ist so ein Horror-Slash-Thriller-Hörspiel. Kreiert von Raimon Weber, kennen vielleicht manche, die viel Hörspiele hören. Der hat zum Beispiel damals auch an Gabriel Burns mitgearbeitet. Ist ja doch relativ bekannt, die Reihe. Und ja, dank Vidan ist die Folge heute quasi hier gesponsert und wir möchten euch dieses Hörspiel natürlich gerne ans Herz legen. Ist tatsächlich sehr düster, ist sehr, teilweise auch sehr brutal, also ist freigegeben ab 16, also nichts für Kinder auf jeden Fall. Und geht eben um einen Sheriff, Miles Vidan, der in einem Ort ja das Böse bekämpft und bereits in der ersten Staffel gab es da allerlei eben obskure Geschichten mit Monstern, mit einem schwarzen Saft namens Black Juice, der genau. Der die Menschen vereinnahmt, in den Wahnsinn treibt. Ja, es hat so ein bisschen leichte Lovecraft-Anleihen hier und da, auch gerade was so Kreaturen und Monstern angeht. Also wirklich sehr, 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 sehr düster und sehr, teilweise sehr, sehr hart. Also nichts für Zartbeseitete. Und jetzt mit Staffel 2 hier eben die Fortsetzung am Start seit dem 14. Mai, also seit letzten Freitag, gibt's einmal als CD-Box im Handel, wer noch CDs hört, ganz normal bei eurem Fachhändler, wo immer ihr physische Dinge bestellt. Aber auch bei Spotify, Amazon Music und iTunes und Co., also zum Streamen, völlig in Anführungszeichen frei. Wenn ihr eben ein Abo habt, gibt es die 10 Folgen auch da komplett. Ebenso wie die erste Staffel, wer natürlich erstmal den Anfang hören möchte. Also wirklich sehr, sehr empfehlenswert, sehr, sehr düster. Also glaube ich für unser Zielpublikum hier doch deutlich ansprechend und auf jeden Fall jetzt verfügbar und können wir euch nur ans Herz legen.
Und das mit der Herde kann ich auch gerne bestätigen, denn die erste Staffel habe ich den Anfang gehört. Weil auch die Sprecher tatsächlich recht hochklassig sind. Also sind viele bekannte, ich sag jetzt mal Hollywood-Stimmen dabei. Mhm. Und natürlich bin ich auch Fan von Raimon Weber, denn ich habe unter anderem Gabriel Burns früher echt sehr viel und intensiv gehört.
Ja,
und
ich auch, ja.
Das war halt auch schon immer heftig, was der da teilweise beschrieben hat. Und ich mag vor allem die Vergleiche, die er immer findet für seine Gewalttaten. Ne? Also wenn er halt dann von keine Ahnung, durchrissenen Körpern irgendwie erzählt, die irgendwie aus sich ausleeren wie so ein umgestülptes Marmeladenglas und so Sachen. da sind immer wieder schöne, wie sagt man, Metaphern dabei.
Ja, er findet halt sehr bildliche Beschreibungen. Also man kann sich sehr gut hineinversetzen in das, wie er das beschreibt eben. Das finde ich auch, ja. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Gibt's nix, ja.
Genau. Ja, ich mochte das auch, also einfach Kopfhörer aufziehen, Waldspaziergang machen, Vidan dabei laufen lassen und dann gibt's was für alle Sinne.
Sogar für den Geruchssinn vielleicht.
Ja.
Ja.
Ja. Gut. Womit wir bei den Filmen für diese Woche wären. Und da freue ich mich ganz besonders, dass ein Film, der jetzt, dass ein Film jetzt endlich auf Blu-ray ab dem 27. Mai über Koch Media, Entschuldigung, freudscher Versprecher.
Im 27. Mediabook steckt eine Disc. Ja.
Genau, im 27. Mediabook steckt ein Koch, der hat ein Kleid an. Ein rotes, das blutrote Kleid. Oder halt auch In Fabric. So heißt der Film von Peter Strickland, ist entstanden im Jahr 2018 und handelt von einer oder der Bankangestellten Sheila. Die versucht nach der Trennung von ihrem Mann, ihren Sohn Vince, allein zu erziehen. Aber leider macht ihr dessen Weigerung, erwachsen zu werden, und seine dreiste Freundin Gwen gehörig das Leben schwer. Ein Date verspricht schließlich eine etwas Abwechslung. Als Sheila dann noch ein wunderbares Kleid zu einem günstigen Preis findet, scheint alles besser zu werden. Doch Sheila muss erkennen, dass auf dem Kleidungsstück ein dämonischer Fluch lastet. Und das ist nur ein Teil dieses Films, denn er besteht eigentlich aus zwei Geschichten. So viel kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Und ansonsten, ja, kann ich nur noch mal wiederholen, dass ich sehr erfreut bin, dass der Film jetzt endlich mal da ist. Denn ich bin inzwischen ein richtig schöner Peter Strickland-Fan geworden. Durch seine bisherigen Filme nämlich.
Wie zum Beispiel?
Duke of Burgundy.
Genau.
Und Bavarian Sound Studio, den ich nach wie vor für seinen besten halte.
Ja, ich auch.
Aber In Fabric hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Und das Kuriose daran ist, ich kann mir so gar nicht richtig erklären, warum. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber der Film entzieht sich so ein bisschen der Greifbarkeit, wenn ihr versteht, was ich meine.
Ja, absolut.
Ja, das machen ja alle seine Filme, finde ich. Also, dass sie, ich finde auch, dass das jetzt In Fabric sein zugänglichster Film ist, aber auch der entzieht sich ja vielen Kategorien, in die man Filme sonst gängig reinpackt, wenn man über sie sprechen möchte. Ja, finde ich schon, dass er am zugänglichsten ist. Also, ich mochte diesen Katalin Wager von ihm auch sehr gern. Der war ja noch sehr, sehr spröde, finde ich. Bavarian Sound Studio, da muss man schon, finde ich, diese Faszination dafür aufbringen, für dieses Sounddesign. Sonst steht man da einfach nur komplett ratlos vor dem Film, würde ich sagen.
Ja, aber
und Duke of Burgundy ist ja auch so entschleunigt. Also er entzieht sich ja auch komplett jeglicher oder zeitlicher Einordnung. Und er löst ja auch viele so gängige Begrifflichkeiten auf. Deswegen finde ich es in Fabric schon am zugänglichsten. Aber das mag jeder anders sehen, wie ich auch
also
schon
ich
an
tatsächlich,
dem überraschend echt
also ich finde Bavarian Sound Studio tatsächlich zugänglicher, weil er zumindest eine stringente Geschichte erzählt. Weil ich finde halt, dadurch, dass der Film hier, wie Daniel schon sagt, so in zwei Teile gesplittet ist, die ein bisschen wirken, als ob du halt so einen Episodenfilm guckst mit zwei Episoden. Ich finde schon, das bricht sehr krass mit gängigen Sehgewohnheiten. Und das, was ich bisher so gehört habe von Leuten, die den schon auch gesehen konnten, daran stören sich auch tatsächlich die meisten, die den Film nicht greifen können aufgrund dieses episodischen Splittings. Und das kann ich nachvollziehen, weil mir das ähnlich ging. Darüber bin ich schon gestolpert, muss ich zugeben. Weil das schon sehr sich rausreißt erstmal. Also der macht ja schon wirklich einen krassen Bruch. Und du musst dann erstmal dich komplett neu finden, einfach plötzlich in der Mitte des Films. Wo sind wir jetzt eigentlich? Was passiert jetzt gerade? Weil das Kleid halt ja quasi die Hauptfigur ist, funktioniert das irgendwie trotzdem natürlich. Aber ich finde schon, dass das so auch schon eine gängige Sehgewohnheit schon bricht, muss ich sagen.
Zumal diese beiden Episoden auch nicht gleich gewichtet sind, ne? Also die erste mit hier Marianne Jean-Baptiste, also mit Sheila, die ist ja deutlich länger.
Ja.
Und wird ja deutlich, also wird ja ein bisschen mehr erzählt so. Und die zweite Geschichte ist dann, ja, fällt dagegen ein bisschen kürzer aus. Und ich war auch erst irritiert, aber ich muss sagen, dass dann halt doch eben diese verbindenden Elemente, wie eben die zwei Herren, die dieses Art, was ich, Beurteilungsgespräch sowohl mit Sheila als auch mit der Hauptfigur der zweiten Geschichte führen, als auch eben das Modehaus, in dem dieses Kleid gekauft wurde oder gekauft wird, ja immer wieder wiederkehrende Posten sind. Aber dann wird ja wieder was ganz anderes draus gestrickt und am Ende stehst du da und denkst dir, what the fuck? Und das finde ich geil. In Kombination mit den Bildern und dem Sounddesign und der Musik erschafft Strickland hier wieder so einen kleinen Mikrokosmos des, weiß ich nicht, Horror-Kunstkinos, kann man das so sagen?
Mhm. Ja, durchaus. Ja. Also ich finde ja eben, also seine, er hat ja schon so einen eigenen Stil natürlich zwar, der sich aber für mich immer so aus, also ich vergleiche, also vergleichen ist immer blöd, aber wenn ich es müsste und wenn man, ich finde, wenn man Menschen Strickland-Filme erstmal irgendwie erklären will, die noch gar keinen gesehen haben, ich finde immer, er schafft, also für mich ist immer so eine Mischung, als ob irgendwie Dario Argento mit David Lynch schläft irgendwie. Und da, also er hat diese Ungreifbarkeit von einem Lynch und tobt sich halt gerne auch in diesem 80er Farbsetting und diesem, diesem Giallo-haften von frühen Argentos aus. Und daraus macht er so eine Mischung, aber natürlich noch mit eigenem Topping so. Aber wirklich für Leute, die gar nichts mit, also Strickland gar nicht kennen, so das kann man grob so ein bisschen, so kann man so grob einordnen. Weil er für beides eine Faszination hat, für dieses Ungreifbare und für die Ästhetik.
Finde ich halt auch, dass so, also das ist natürlich jetzt wieder sehr despektierlich, aber in Fabric ist schon so ein bisschen Suspiria bei C&A, also so von Feeling her.
C&A ist aber grob.
Ja, oder statt Zombies im Kaufhaus halt Suspiria im Kaufhaus.
Ja, okay.
Und diese Frau, die in dem Kaufhaus arbeitet, diese Fatma Mohammed, die spielt ja auch in jedem seiner Filme mit. Ja. Und ich finde auch, sie hat halt so eine krasse Aura. Und ich will ja auch keine gängigen Klischees oder so bedienen, aber ich finde, man merkt schon, dass sie aus Transsilvanien stammt. Und sie musste irgendwie während der Dreharbeiten auch dreimal aus Transsilvanien eingeflogen werden, weil es wohl in Rumänien so ist, dass wenn du beim Theater bist, du dann immer Ganzjahresaufträge hast und deswegen du die Schauspieler schwierig rausbekommen kannst. Aber er wollte sie halt wieder besetzen und sie scheint halt auch sowas wie seine, weiß nicht, seine Stammschauspielerin oder Muse oder was auch immer zu sein. Aber auch man merkt bei der Besetzung schon, finde ich, was für ein Auge er für Style und die Details einfach hat.
Und für Typen.
Ja.
Ja, also ich meine, man muss ja sagen, ne, dass du jemanden hier, wie heißt der, Toby Jones, ja, in Barbarian Sound Studio als deine Hauptfigur, sag ich mal, installierst, so, der wäre, ich meine, man kennt den ja vor allem jetzt, sag ich mal, vielleicht, die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen als, keine Ahnung, hier, der Professor, der Hydra-Professor aus Captain America zum Beispiel, so, der ist ja, oder aus, ja, dann auch hier, Bube, Dame, Dame, König, Ass, Spion. Halt, der ist ja eher auch schon im Independent-Arthouse-Kino zu Hause oder hat mehr in dem Bereich gemacht, war dann aber auch meistens immer nur die Randfigur oder die Nebenfigur. So, hat nie irgendwie die große tragende Rolle gehabt. Und jetzt hier so ein in Barbarian Sound Studio ihn da halt als Hauptfigur zu machen, ist genauso, sag ich mal, ungewöhnlich wie jetzt halt eine Marianne Jean-Baptiste, die man vielleicht noch jetzt gerade gesehen hat vor einiger Zeit in Fat Man. Da spielt sie die Ehefrau von Mel Gibson, dem Weihnachtsmann, der von einem Auftragskiller gejagt wird. Und das sind halt, ja, das sind Leute, das sind irgendwie, keine Ahnung, das passt alles zu dem etwas unangepassten Bild und Farben und Themen, die Strickland immer wieder aufgreift. So, der sucht sich ja immer so wirklich seine ganz spezielle Nische aus, ob es jetzt nun halt eben das Sounddesign von Barbarian Sound Studio ist, Fetischliebe, sag ich mal, bei Duke of Burgundy oder jetzt eben, ja, Modewahn. Also beziehungsweise so eine, oder nee, wie könnte man sagen, so eine Kultisierung von Mode, glaube ich,
ja,
oder?
Ja, auch dieses, ich finde halt so ein bisschen, dass sie kauft sich das Kleid ja, weil sie findet, dass sie das verdient hat.
Ja.
Also quasi als Belohnung und dadurch hat sie sich das ja ins Haus geholt, was schlussendlich ihr Verhängnis sein wird. Also dieses, dass man an sowas gar nicht, wie nennt man das denn, so eine Karma-Logik oder so anbringen soll. Also auch wie bei Psycho zum Beispiel, wo sie ja auch quasi ihren Chef betrügt und dann in dieses Motel abhaut und quasi durch das, was ihr Glück bringen soll, ihren eigenen Tod eingeleitet hat, unweigerlich. Und so diese Randomness, die da halt irgendwie drinne steckt, passiert da ja irgendwie auch. Also sie kauft sich das Kleid, ist erst dann so happy und dann hat sie aber dadurch, ja, ihren Niedergang eingeleitet, was ich...
Ja, aber das, also da gebe ich dir recht. Und dann aber auch zusätzlich verwirrt durch einen, ja, noch sehbaren oder erlebbaren Kult rund um dieses Kleid oder eben halt die Mode oder eben das Haus, den Hersteller von eben dieser Klamottenmarke so, ne? Also da kommt ja nochmal so eine zusätzliche Ebene oben drauf, wo du denkst, so, ja, okay, was ist das denn jetzt, ja? Steht das im Zusammenhang mit der Aussage oder ist das irgendwie nochmal zusätzlich oder haben wir jetzt wirklich das gesehen, was wir jetzt glauben zu sehen und solche Sachen? Also ich finde, da schafft es Strickland immer wieder halt auch eben gerade dieses Genre nochmal schön durchzudrücken und für Verwirrung sorgen zu lassen.
Ja, und Verwirrung ist echt ein guter Punkt trotzdem bei dem Film, muss man trotzdem dazu sagen, finde ich. Also er ist nicht leicht zugänglich. Ich glaube, das muss man trotzdem mitgeben. Also
ja, das auf jeden Fall.
Ich finde immer, dass es gerade bei so einem Film ist, ist halt wichtig, weil wir klingen jetzt sehr positiv, was der Film auch auf jeden Fall verdient. Trotzdem, glaube ich, muss man auch immer wieder bei, sage ich ja, vor allem für Leute, die Strickland gar nicht kennen, gilt trotzdem auch hier auf jeden Fall so eine, ich sag mal, so eine Arthouse-Warnung. Also der ist eben schon nicht leicht zu gucken, so. Der ist schon speziell. Und das in allen Facetten irgendwie, die er bieten kann. Sowohl positiv, aber eben als auch negativ, wenn man eben mit so einem unzugänglichen Material, das so ein bisschen eben absichtlich kryptisch ist, Strickland dreht ja auch so Filme, deswegen auch mein Lynch-Vergleich, die soll man jetzt auch nicht unbedingt aufdröseln, sondern vieles muss auch einfach wirken. Und darauf muss man eben eingestellt sein, da muss man auch einfach Lust drauf haben, sich das wirklich auch wirken zu lassen und offen dafür sein. Wenn man da wirklich immer wirklich komplett mit der, so dieser Lupe rangeht und da alles aufklappen will, das funktioniert meistens eben auch ähnlich nicht gut. Deswegen, das muss man so ein bisschen wissen, wenn man sich auf so einen Film hier wie in Fabric halt einlässt.
Ja, und man sollte ein Faible vielleicht für 80er Jahre Horrorfilme aus Italien mitbringen.
Ja, klar.
Beziehungsweise genau. Für grobkörniges Bild, für grelle oder beziehungsweise abgedunkelt grelle Farben und wirre Kameraperspektiven, ja, Close-ups, also für sehr viel Giallo eigentlich.
Ja.
Ja.
Und Strickland hat auch in einem Interview gesagt, dass er sehr von diesen Horrorgeschichten von M.R. James beeinflusst wurde, der so in der Mangelung von einem besseren Vergleich ein bisschen so als der H.P. Lovecraft von England gilt und auch einer der größten Einflüsse für Stephen King war. Und er hat halt auch immer Horrorgeschichten geschrieben, beziehungsweise Gruselgeschichten, wo er sehr viel auf Details gesetzt hat, aber den Grusel kaum inszeniert hat, sondern das auch alles so in die Köpfe der Leser mehr oder weniger versucht hat reinzuprojizieren. Und ich finde, sowas ist auch bei in Fabric eigentlich auch. Also es ist alles sehr detailverliebt, alles komplett durchinszeniert und bis ins Letzte ausgeplant, aber der Horror bleibt doch relativ abstrakt eigentlich.
Ja, also du musst dir sehr viel, oder du hast immer noch, obwohl du halt so schöne, verliebte Designs und ja, Settings und eben auch so schräge Figuren hast, die kaum erklärt werden, hast du halt immer genug Spielraum, um deinen Kopf noch weiter beschäftigen zu können. So. Das gefällt mir eigentlich an diesem Film, dass man sich so noch echt einen großen Anteil dazu denkt, ohne das Gefühl zu haben, man hat irgendwie auch zu wenig gesehen bekommen, also zu sehen bekommen.
Ja. Und er wird ja auch oft als Black Comedy bezeichnet. Da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit. Also ich sehe auch eine gewisse Komik drin, aber die ist teilweise schon echt rabenschwarz. Also von diesen ganzen Siegeln, wo auch steht, dass das so eine Mischung aus Horror und schwarzer Komödie ist, sollte man sich nicht beeinflussen lassen, weil das, was da als Komödie interpretiert werden kann, ist schon sehr spärlich.
Ja, da gehe ich mit auf jeden Fall. Also, es ist eher entrückt als Comedy. Also das kann zwar mal obskur oder vielleicht sogar ein bisschen lustig wirken, aber Comedy würde ich es auch nicht bezeichnen. Aber ich wollte auch sagen, wo du auch vorhin nochmal die, vor allem die Besetzung und auch die Charaktere so rausstechen lassen hast, Daniel, zum Beispiel auch Gwendoline Christie hier einzusetzen in ihrer Rolle, wie sie hier fungiert. Also bei ihr musst du ja auch genau wissen, wie du sie einsetzt und als was du sie hier charakterisierst, weil sie ja einfach so an sich schon eine Persönlichkeit ist und einfach eine krasse Ausstrahlung hat natürlich. Auch hier ist halt super, super eingesetzt in dem Film halt. Er weiß halt genau, welche Typen er braucht. Und da hat er echt ein Auge für. Da gehe ich komplett mit. Also sie fand ich ja auch extrem stark, obwohl sie jetzt keine tragende Rolle hat. Aber wie er sie hier einsetzt, das ist auch halt wieder sehr, sehr gut. Also da hat er echt ein Fingergespitzengefühl für.
Ja, ist halt cool, ne? Wenn du die halt schon die ganze Zeit irgendwie als Ritterin kennst.
Ja.
Und als, sag ich mal, doch eher taffe Frau. Und hier wird sie dann so richtig als Vamp irgendwie mit reingebracht.
Ja.
Das fand ich auch einen spannenden Ansatz.
Ja.
Ja. Also in Fabric von uns dreien eine Empfehlung für halt eben diejenigen, die sich auf solche Sachen wie auch eben Amer oder Let the Corpses 10 oder ja, was gibt's denn noch Vergleichbares?
Ja, oder auch Suspiria Remake.
Genau, das Suspiria Remake. Also wenn man damit wirklich was anfangen kann, dann darf man in Fabric auf jeden Fall eine Chance geben und sollte meiner Ansicht nach auf jeden Fall mal mindestens Barbarian Sound Studio gesehen haben.
Genau, also echt immer noch sagen, den finde ich echt, ich bin der Meinung, der ist zugänglicher. Also wenn man mit Strickland anfängt, finde ich trotzdem der. Meine Auffassung, aber und ich finde ihn auch besser als in Fabric. Also ich fand in Fabric gut, aber ich fand jetzt neben Burgundy und Sound Studio fand ich ihn schwächer tatsächlich. Also mich hat er echt, also mich hat echt diese Episodenhaftigkeit darin hat mich echt gebrochen, muss ich sagen. Das hat mich verloren tatsächlich. Also ich habe verstanden, was er machen will, aber hat mich nicht gekriegt so richtig. Da war ich auch erstmal so ein bisschen lost. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film, wenn man eben mit den gerade benannten Dingen was anfangen kann, ja.
Ja. Und wenn man mit allen genannten Dingen außer Horror was anfangen kann, dann Duke of Burgundy unbedingt anschauen.
Mhm. Ja. Vor allem wegen hier, wie heißt die, Sitke Babette Knudsen? Die finde ich super.
Ja.
Tolle Schauspielerin. Gut. Ja. Ah, kommen wir von der einen tollen Schauspielerin zu einer weiteren tollen Schauspielerin, denn die hat einen Solo-Film fast bekommen, kann man ja schon fast sagen. Wir reden, oder die Rede ist von Oxygen. Der neue Film von Alexandre Aja, der jetzt gerade vor einiger Zeit auf Netflix erschienen ist. Und dieser Film wird jetzt Teil unseres Spoiler-Talks. So viel können wir schon mal sagen. Wir werden nämlich bei diesem Film ein bisschen ins Detail gehen. Wir haben die Hoffnung, ihr habt schon bei Interesse diesen Film gesehen und dementsprechend seid ihr dann auch darauf vorbereitet, über gewisse Dinge unsere Ansichten zu erfahren, denn ich finde, man sollte bei diesem Film mal, oder es ist schade, bei diesem Film nicht so sehr ins Detail gehen zu können, denn dann verrät man zu viel. Und deswegen wollen wir mal ins Detail gehen. Aber kurz zur Handlung. Hier geht es um eine Frau, die wacht in einer Kryokammer auf, ohne sich daran zu erinnern, wie sie dorthin gekommen ist und muss jetzt nun einen Ausweg aus dieser Kammer finden, denn der Sauerstoff wird knapp. Er steht bei, was ist der Anfangsstatus? 35% oder 38%. Und ja, die Zeit drängt und die Luft wird dünn und sie muss da raus. Aber auch gleichzeitig noch herausfinden, wer sie eigentlich ist. Denn sie hat wirklich keinen Plan, woher sie kommt, was das hier soll und wo die Reise enden soll. Ja, wollen wir schon mal für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, ein Kurzfazit vorab ziehen oder wollen wir direkt in den Spoiler-Part?
Also die größte Frage, die ich jetzt schon mal an Tino habe, hätte der Film besser gefallen, weil ich meine, hier geht's ja auch, Daniel sagt gerade, wenn die Luft dünn wird, hätte der Film vielleicht einen Furz-Gag vertragen können? Das wäre halt die Frage. Ich meine, du bist ja immer großer Fan, wenn gepupst wird. Hier hätte es vielleicht mal einen Impact gehabt, aber schon mal Spoiler.
Das wäre ganz lustig, wenn diese künstliche Intelligenz einfach mal so ein Pupsgeräusch gemacht hätte und dann so, sorry, war nur ein Gag.
Ja, oder wenn sie gepupst hätte und die künstliche Intelligenz hätte die Luft abgesaugt und dann hätte die einfach das Oxygen weggesaugt, weil, ja, so aus, aus Selbstschutz. Definitiv. Aber wir können schon mal spoilern, gibt keinen Furz-Gag, also von daher nicht auf der Haben-Seite. Ey, ja, können wir machen, also von mir erstmal, ich fand den sehr solide, ich finde der hat ein gutes Setting, er sieht gut aus. Melanie Laurent, hast du ja schon gesagt, ist großartig, macht sie wirklich gut. Habe ich auch mitgefiebert. Und ich fand die Prämisse gut. Ich mochte die Idee, auch wenn sie jetzt prinzipiell nicht neu ist. Aber auf jeden Fall schon mal größerer Kritikpunkt, der ist halt zu lang. Also das ist halt natürlich Kurzfilmmaterial. Ich sag mal so, 60 bis 70 Minuten hätte der halt eher dauern müssen. So, er dauert halt 100, das fand ich überreizt so. Aber trotzdem hatte ich eine solide Zeit mit dem. Der Soundtrack ist super, der Score ist richtig gut. Und ich fand halt die Auflösungen beziehungsweise die einzelnen kleinen Reveals hatten nicht so richtig Impact. Irgendwie, die kamen immer alle und dann waren sie halt so, ja, okay. Und du kannst dir halt auch dann doch auch einiges schon denken, muss man halt sagen. So, ich fand ihn halt echt solide, aber der hätte halt mehr daraus gemacht werden können. So, das ist mein
Vorfall. Oder eben weniger, ne?
Oder weniger, ja. Weniger als mehr quasi, glaube ich, wäre hier das Ding gewesen.
Ich schließe mich kurz an, ich kann dir in allem zustimmen. Ich habe eine Sache halt leider schon sehr, sehr früh erahnt. Deswegen wollte ich nur wissen, warum diese Sache so ist. Hm. Aber ich gebe dir ansonsten mit allem recht. Mir hat halt vor allem die Kamera gefallen, die halt echt immer wieder neue Winkel und Wege findet, um sich in diesem kleinen Setting irgendwie, sag ich mal, zu positionieren und dieses Setting dann auch zu präsentieren.
Mhm. Ja,
Frau Laurent war cool. Und ja, ansonsten gebe ich dir bin ich bei allem bei dir, der Film ist einfach viel zu lang. Also hätte der auf 70 Minuten das gezählt, dann wäre das, glaube ich, ein richtig, richtig empfehlenswertes Ding gewesen.
Ja, aber wir können dem Film ja jetzt nicht zum Vorwurf machen, dass noch 35 und nicht 25% Sauerstoff da waren. Nee, ich finde ihn halt auch zu lang oder zu kurz. Also kommt halt auch wieder drauf an. Also jedenfalls hat er eine Länge, die auch Längen hat. Also das hat mich auch genervt. Kamera fand ich auch super, gerade auch durch diese dass sie oft so kreisförmig arbeiten, das ist ja auch so ein bisschen, was die Hauptfigur mitmacht, die sich ja auch wie so in so einer immer enger werdenden Spirale dann an die Wahrheit rantastet, das finde ich ganz cool. Also, dass er auch mit dieser Beschränktheit der räumlichen Mittel so viel noch visuell anzufangen weiß. Mhm. Und inhaltlich, ich finde schon, dass er inhaltlich auch funktioniert, aber immer, wenn er einen Twist auflöst, wirft er eine noch spannendere Frage auf die er wieder nicht eingeht, was ja eben ein großes Problem bei vielen Genrefilmen ist, dass die spannenden Fragen irgendwie außen vor bleiben und stattdessen um die offensichtlichen Fragen geht oder die so eine äußere Spannung erzeugen, aber die innere Spannung wird irgendwie nie aufgelöst, womit ich auch gerne in den Spoilerteil überleiten möchte.
Ja. Wobei ich halt sagen möchte, die Auflösung, die sag ich mal, die Gesamtsituation, wie sie sich dann darstellt, macht er sich schon ein bisschen einfach, meiner Ansicht nach. Also da hätte er spannendere Geschichten wirklich noch, also das, was du auch sagst, ne, dass da halt wirklich diese spannenderen Fragen aufgemacht werden und generell dann sich zu etwas entwickeln, das das einfach oder relativ einfach erklärt, wobei man vielleicht noch ein paar Stufen weiter hätte gehen können.
Ja, weil man darf halt nicht drüber nachdenken, was 10 Minuten nach dem letzten Bild passieren würde oder wird. Also da darf man halt gar nicht drüber nachdenken, weil dann ist das auch schon wieder komplett hinfällig, was er da am Ende machen will. Das, das ist halt so das große Problem, dass er halt irgendwie ein Ende hinwirft, was eigentlich auch stimmig ist, auch ein schönes Bild noch entwirft. Aber dann fragt man sich ja, und jetzt? Und das ist das Problem. Also da, wo es gerade spannend wird, ist der Film dann einfach vorbei. Ja,
die Frage jetzt erstmal an der Stelle, ist das Endbild denn wirklich Wirklichkeit oder ist das quasi ihr Traum im Kryoschlaf?
Ja, also könnte beides sein, aber...
Weil ich habe es als Letzteres gewertet. Ich habe jetzt noch gar nicht gedacht, dass sie da sind, sondern das ist jetzt quasi ihr, so stellt sie sich's vor, wenn sie ankommen.
Ja, aber was ja auch, also ob sie sich vorstellt, ob sie wirklich ankommen, ergibt ja dann auch nicht so viel. Ich finde halt nur, also ab jetzt sind wir auch im Spoiler-Talk, oder?
Ja, wir sind
jetzt
im Spoiler-Talk.
Ja. Die, was halt spannend ist, sie muss ja für sich akzeptieren, dass sie ein Klon ist, was sie ja einfach auch macht, was ich glaube ich schwieriger ist. Wenn jetzt jemand hier reinkommt und zu mir sagt, ey, du machst übrigens gerade, du bist der Klon, deswegen machst du ja auch den Podcast, weil der richtige Tino macht was viel Spannenderes gerade. Das würde mir zumindest schon mal Stoff zum Nachdenken geben. Das nimmt sie ja aber auch einfach hin, genauso wie sie hinnimmt, dass ja auch ihr Mann ein Klon ist. Und dass man selber akzeptieren kann, dass man ein Klon ist, noch okay, aber dass du auch akzeptieren musst, dass dein Partner ein Klon ist, den du auch daran erkennst, dass ihm eine Narbe auf der Stirn fehlt, was ja wieder impliziert, dass das wahrscheinlich nicht das Einzige ist, was ihn von der realen Person unterscheidet. Das ist ja schon eine Situation, das ist ja super schwierig, da zu leben. Und das wäre ja irgendwie spannend, sowas mal zu hinterfragen, was man überhaupt macht, wenn man mit einem Klon zusammenleben muss. Oder herausfinden, man ist selber ein Klon. Und wenn das selbst Schwarzenegger-Actionfilme tiefgründiger schaffen als der Film, dann ist das schon was im Argen.
Ja, aber dann machst du hier ein bisschen die Prämisse des Films, dem Film zum Vorwurf, denn...
Ja, schon,
du hast, aber wenn das... Du hast diese Gedanken, dafür hast du Zeit, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn du von dem halt einfach komplett gefahrlos durchs All schwebst.
Ja, aber und das meine ich ja. Deswegen ist das Ende vielleicht ganz schön, aber diese Gedanken werden ja kommen. Und bevor diese Gedanken kommen, ist ja erstmal die Frage, was essen wir eigentlich heute zu Abend? Ja, also ich meine, die stehen jetzt auf diesem Planeten. Was geht ab?
Ja,
also,
was geht ab?
Was essen wir, was trinken wir, wo wohnen
wir? Ja, aber wir wissen ja, das ist ja das Ding, das macht der Film ja nicht auf. Wir wissen ja auch gar nicht, was da in diesem Raum... Leiter, Bums, dass der abgeworfen wird, keine Ahnung, vielleicht ist da noch ein riesen Construction-Set dabei oder so ein Quetscherwurfzelt für außerplanetarische Erfahrungen. Das wissen wir ja alles gar nicht.
Und weil man braucht schon fürs Lego-Construction-Set vom Todesstern 2-3 Tage, dann brauchen die zu zweit für so ein
Weltkonstruktion. Sind ja nicht zu zweit.
Die
sind ja nicht zu zweit. Es leben ja noch mehr Leute als die beiden. Aber das macht der Film ja nicht auf, weil es darum dem Film ja quasi nicht mehr geht. Also ein bisschen Oxygen 2 kommen, der das einfach fortführt. So. Hier geht es ja wirklich um dieses Wer bin ich und wer bist du Ding. Was dann wirklich danach passiert, ja klar, aber das ist, also da muss sich der Film ja in dem Sinne jetzt erstmal nicht kümmern, so. Sie sagen ja, sie sollen besiedeln, was da alles dranhängt, diese ganze Mission. Wenn der Film da noch weiter ausgeschwiffen wäre, dann würden wir noch mehr meckern, dass das zu lang ist, so irgendwie. Oder halt, dann müsste er wirklich lang gehen und hätte halt 4 Stunden dauern müssen und dann ist quasi der Kapselplot nur einer und dann geht's erst auf den Planeten, so. Aber das ist ja gar nicht.
Ja, aber wenn das die Fragen sind, auch dieses, was ich halt spannend finde und wo der Film hätte weitergehen müssen, ist ja dieses, dass wie auch bei 2001 irgendwie die Lösung von allem in der Fragetechnik liegt. Also je nachdem, wie du die Frage formulierst, kriegst du halt auch eine befriedigende Antwort, weil hätte sie als erstes gefragt, wie alt bin ich, wäre ja schon der ganze Film komplett anders gelaufen.
Ja, das ist eh die Frage, wie sagt KI. Ja, ja, die Antwort irgendwie, ja, die antwortet auch immer nur so, gerade so wie der Plot es halt braucht, ne, wie das Drehbuch.
Ja, ja, was ich aber ganz schön finde, also dass man sich quasi über sich selbst ärgern müsste, dass man die falschen Fragen gestellt, das ist ja so ein bisschen bei, wie bei diesen, na, was auch gibt, wenn man so irgendwie so ein Zettel auf der Stirn kleben hat und rausfinden muss, wer man ist, wo man auch immer merkt, okay, man stellt einfach dumme Fragen oder keine zielführenden Fragen. Aber dann wird halt auch gesagt, sie ist 12, was wieder eine andere interessante Sache aufwirft. Weil, wenn sie mit ihrem Mann jetzt auf dem Planeten ist, was passiert 2-3 Wochen später, wenn die zum ersten Mal Sex haben? Dann haben halt einfach zwei Kinder Sex miteinander, weil der Film das Alter von Klonen nach dem Körper definiert. Und das ist ja auch eine spannende Frage wieder. Wie wird das Alter von einem Klon definiert? Nach dem Geist, den man ihm einpflanzt? Also ist sie ein 30-jähriger Klon oder ist sie wirklich 12, weil der Körper erst so alt ist? Also auch da, ich weiß, das kann der Film nicht beantworten, aber er wirft dazu super spannende Fragen zu Klontechnik auf.
Beantwortet der Film. Ganz einfach.
Wo, wann?
Naja, sie geht davon aus, diese Professorin zu sein. Sie hat ja Erinnerungen an ein langes Leben. Ja. Ihr geistiger Zustand ist, ich bin eine erwachsene Frau. Die Maschine, in der sie drin liegt, analysiert ihren Körper als 12 Jahre alten
Organismus. Und das ist ja eine interessante ethische Frage, vor der wir alle ja in 50 Jahren stehen werden. Wie alt sind Klone? Also das ist ja auch die Grundfrage von diesem The Problem of Being Born, ist ja auch diese Problematik. Wie alt ist ein Klon?
Ja, aber
und das wirft der Film halt einfach nur so lapidar in den Raum rein, weil körperliches und Erinnerungsalter einfach getrennt sind. Und das ist halt auch spannend, genauso wie sie sich ja selbst anruft, wie wir später erfahren. Also sie hat ja quasi mit sich selbst telefoniert.
Ja.
Und auch dafür hat sie gar keine Lösung. Also sie muss doch davon ausgehen, dass sie von ihrem eigenen Klon irgendwann mal angerufen wird, wenn es nur halbwegs so läuft, wie sie sich vorstellt, wie das läuft. Und sie wirkt aber trotzdem komplett überrascht. Beziehungsweise hat sie ihrem eigenen Klon nichts zu sagen, was dem Klon helfen würde.
Naja,
also dass sie selbst irgendwie ihr größtes Plotproblem ist.
Ja, Moment, das muss ich aber auch sagen. Das ist ein bisschen unfair. Moment, dass sie muss nicht damit rechnen, dass sie angerufen wird. Nee, auf keinen Fall. Das hätte eigentlich nie passieren dürfen. Das ist ja der ganze Punkt deswegen. Sie hätte ja gar nicht aufwachen sollen. Und wenn sie dann quasi auf dem Planeten angekommen wären, dann hätte dieser Funkkontakt gar nicht mehr bestanden, weil sie quasi während sie ja noch anruft, schwindet ja immer weiter. Das wird ja öfter gesagt, deine Kapsel kommt bald aus dem Radius, wo dann die Funkverbindung abbricht. Das heißt, wäre das Kryo-Ding alles erfolgreich gelaufen, wäre der Asteroid da nicht kollidiert und so, hätte sie niemals den Kontakt herstellen sollen. Deswegen ist sie so überrascht.
Ja, aber trotzdem, also sie hätte ihrem Klon doch was Hilfreicheres sagen können als das, was sie gemacht hat. Also alles hätte doch mehr geholfen.
Hätte alles mehr geholfen? Die gehen ja davon aus, dass sie stirbt. Also sie ist ja davon, also die gehen ja, so wenn ich das, mein Eindruck war, dass alle auf der Erde gedacht haben, fuck, die ist jetzt sowieso am Arsch. Also was wollen wir der Großen noch erzählen? Die versuchen sie ja die ganze Zeit zu beruhigen und sagen, ja, es ist alles in Ordnung, wir kümmern uns darum, wir sind gleich da. Und sie stellt dann ja fest, nee, die erzählen Kacke.
Ja, und offensichtlich ist es ja auch alles so geheim, dass dafür ja dann sogar bei ihr dann eingedrungen wird, um sie davon abzuhalten, ihr zu sprechen. Also es ist ja scheinbar auch ein riesen Verschwörungsding noch dahinter, dass es keiner erfahren soll oder zumindest auch die Klone selber nicht. Also so geheim ist es ja dann scheinbar auch. Also diese Kommunikation überhaupt war halt nie gedacht so. Das überrascht die halt alle, weil das hätte nie passieren dürfen.
Ja, okay, fair enough. Trotzdem glaube ich, dass sie ihr irgendwie was anderes hätte sagen können. Ey, und
da bin ich bei dir. Ich bei dir. Sie hätte dem Roboter andere Fragen stellen können. Sie hätte mit den Leuten da anders reden können. Also, und ich hab auch die ganze Zeit versucht, warum sagt die nicht das und das? Oder warum fragt die nicht das und das? Oder warum stellt die nicht mal die und die Frage? Und das, was ich mir halt immer wieder dann irgendwie entgegenhalten muss, ist, okay, wie würdest du dich verhalten, wenn du weißt, du hast nur noch 30 Minuten Sauerstoff in diesem Ding drin, so, ne? Also, dass man da nicht irgendwie rational rangeht oder allzu rational reagiert oder so schnell zur Rationalität findet, muss ich dem Film dann aber oder der Situation halt einfach zugestehen.
Ja, aber sie geht rational an die Probleme ran, um ein schlechtes Wortwitz zu machen, was sich aber aus dem Vorspann ganz gut ergibt. Weil am Anfang sieht man auch diese Laborratte, Versuchsratte durch dieses Labyrinth zu laufen. Und sie ist ja auch immer wieder auch ähnlich wie eine Laborratte quasi in so einer indirekten Versuchsanordnung gefangen, wo sie ja auch irgendwie rausfinden muss. Das muss sie auch irgendwie durch Versuchen, also durch so Try and Error, dass sie nicht immer sofort die richtigen Fragen stellt. Okay, das ist geschenkt, auch wenn sie eine Wissenschaftlerin sein soll. Was ich bei so Filmen auch immer ganz spannend finde, wir erfahren ja erst so nach ungefähr ein bisschen nach der Hälfte des Films, dass sie einen Klon darstellt. hätte man sie von Anfang an genauso betrachtet, wenn man gewusst hätte, es ist ein Klon. Also ich glaube, als Zuschauer empfindet man Klone ja immer als ersetzbar und dementsprechend baut man auch weniger Empathie auf, auch diese Wahrnehmung, dass wir sie erst als Menschen wahrnehmen müssen, um später für den Klon überhaupt Mitgefühle zu haben. Das finde ich auch spannend aus so einer inszenatorischen Sicht.
Und hier muss ich halt dann einfach mal ganz persönlich werden, weil für mich war das leider schon nach 5 Minuten klar.
Ja, also dass irgendwas mit ihr ist, dass sie ein Klon ist, wusste ich nicht, aber dass halt irgendwie noch so ein Plot-Twist kommt
also,
oder so, war halt
sie,
schon...
dass sie durchs All schwebt, das fand ich halt, das wusste ich nicht, das habe ich nicht erahnen können. Hm. Dass sie ein Klon ist, das muss ich leider sagen, das hat mir die Situation, die Technik, mit in der sie sich wiederfindet, weil das ist ja alles Hightech hoch 10 und eben halt auch diese Rückblicke oder diese kurzen Snippets in dieses Labor, in der in dem die Ratten mutieren oder halt eben Wissenschaftler irgendwie gerade zugrunde gehen. Das hat mir dann so das Mindset eröffnet, ah, pass auf, die war Wissenschaftlerin, es ist irgendeine tödliche Seuche und zack, die hat sich jetzt hier einmal reproduziert, um halt diese Seuche überleben zu können und muss jetzt halt dann, keine Ahnung, wäre halt jetzt in der Zukunft oder sonst irgendwas aufgewacht. Ich musste tatsächlich auch erstmal, bevor ich diese Bilder, weil ich glaube, diese Bilder von den Wissenschaftlern, die auch dann irgendwie sich so unter Schmerzen winden, die kommen etwas später, sondern vorher sieht man nur die Ratten. Ich musste tatsächlich dann auch an die Insel denken von Michael Bay.
Ja.
Ja. Also, dass das hier, dass sie eigentlich nicht mehr ist als ein menschliches Ersatzteillager für eben die eigentliche Wirtin oder die eigentliche Spenderin oder die eigentliche Person, die sich halt anhand von ihr, sag ich mal, immer wieder Teile nimmt, die sie braucht, um weiterleben zu können. Weißt du, neue Niere, neue Lunge, keine Ahnung. Und das, da habe ich dann so richtig, da, weil, also wie gesagt, ich bin so sehr früh davon ausgegangen, dass die ein Klon ist und habe mir gedacht, geil, liegt die jetzt in irgendeinem unterirdischen Forschungsinstitut, das irgendwie mal durch einen Atomkrieg kaputt gegangen ist oder sonst irgendwas und jetzt müssen sie halt das wiederfinden oder jetzt müssen sie halt sie wiederfinden, die halt noch übrig geblieben ist, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr am Leben sein müsste oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dann wären wir wieder bei denselben Fragen, die du auch gestellt hast, aber die hätte man dann, glaube ich, anders verhandeln können.
Ja, bei den Punkten war ich halt auch nicht so schnell. Also Klonen habe ich nicht gecheckt, All sowieso nicht. Das war echt überraschend, dann wo die Schwerkraft anging, das war cool. Was ich aber mir wirklich dachte, und das stimmt ja dann quasi auch, ich dachte mir halt schon, dass sie nicht die Einzige ist. Ich habe mir irgendwie schon gedacht, wenn das Ding irgendwie vielleicht mal aufgeht, dann liegen da halt noch 10.000 andere oder
so. Ja, sowas dann auch.
Das habe ich mir direkt gedacht, das war dann quasi auch so. Klonen, wie gesagt, habe ich jetzt nicht direkt drauf gekommen, aber und All fand ich überrascht. Das war das einzige Mal, wo ich wirklich auch so, okay, kleiner Wow-Moment, wo dann die Schwerkraft anging. Das fand ich ganz krass, ja.
Ja. Ja. Sind eigentlich, das habe ich nicht ganz, entweder nicht mitbekommen oder wieder vergessen, die anderen sind auch Klone oder sind das richtige Menschen? Oder ist das undefiniert?
Das sind alles Klone.
Ich meine, das sind alles Klone, ja.
Also ja, so habe ich es auch verstanden. Und dann sind da 10.000 Klone, die alle wissen, hey, wir sind Klone. Also das, klar, ich weiß nicht, wie so ein Film so aussehen sollte, aber das sind ja irgendwie spannend. Also das würde mich mehr bei Science Fiction interessieren, als halt ein Klon, der durchs All fliegt und dem der Sauerstoff ausgeht. Also das mag äußerlich von der Spannung her fair sein, aber irgendein Science-Fiction-Film, der mich zum Denken anregt, um drüber nachzudenken, wie das jetzt ist mit Klon und Realität und wer ist jetzt der wahre Charakter, wer ist der Klon-Charakter, das würde mich halt mehr interessieren. Und deswegen finde ich es halt ein bisschen schade, dass der Film diese ganze Klon-Thematik aufmacht, aber sie eigentlich auch nur für einen Twist kurz braucht.
Ja, das ist die Frage. Hätte der Film auch funktioniert, wenn sie jetzt kein Klon wäre, sondern einfach einer von denen, weiß ich nicht, 10.000 Menschen, die dafür ausgewählt wurden, um einen Planeten neu zu besiedeln, weil der alte Planet mal wieder am Arsch ist. Also das ist ja jetzt auch ein Thema, was jetzt gerade auch mehrfach aufgetreten ist. Bei Amazon Prime kam ja dieser Voyagers raus von Neil Burger, den ich halt im Vergleich zu Oxygen dann auch echt nochmal schlimmer finde, weil der findet einen Ansatz, den finde ich noch bekloppter. Ich glaube, also ich bin eigentlich am Anfang davon, also ich hätte eigentlich gedacht, okay, vielleicht haben sie da Menschen hochgeschickt, so. Aber das ist dann halt auch wieder so eine Sache, ne, mit Abschließen und Connection zur Erde und was weiß ich. Und dementsprechend finde ich es eigentlich ganz sinnig, dass das Klone sind, die sie da hochschicken. Aber ich frage mich auch, ob es überhaupt gedacht war, dass sie sich selbst bewusst sind, dass sie Klone sind. Ich glaube, das ist jetzt nur aufgrund der Situation für Madeleine Laurent. Aber
genau,
sie
das ist ja entstanden dadurch erst. Das hätte ja eben, also wäre sie nie so aufgewacht, hätten sie die Kommunikation gehabt, wäre sie hingeflogen und ja, Ende.
Aber
ja, eben, und das, so wie ich es verstehe, ist sie auch die Einzige, die das weiß, aber hat sie die moralische Verpflichtung, alle anderen auch darüber zu informieren? Muss ich es geheim halten? Also auch das, wenn
das du wäre weißt, spannend für den nächsten sind, Film.
Das ist halt spannend, ja.
Das bin ich, da auf die Frage bin ich halt auch gestoßen. Ich so, ja, okay, sie weiß jetzt als Einzige, dass sie ein Klon ist. Wird sie den anderen Klonen erzählen? Wird sie das denen auch erzählen, so, dass jeder, dass die schon irgendwie einfach darauf vorbereitet sind? Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Unwissenheit dann der Segen ist und man die Leute halt alle in den Glauben lässt, sie sind die, die sie sind.
Ja, genau, aber sie hat ja diesen Fluch des Wissens, daran muss man ja irgendwie auch verzweifeln. Also das ist eher Stoff für ein Drama. Und was ich auch, also bei ihm das Fehlen der Narbe auf der Stirn ist natürlich auch eher so ein Plot-Device, damit sie es halt auch erkennt, dass er ein Klon ist. Aber wieso fehlt nur eine Narbe? Also ich gehe halt nicht davon aus, dass nur die Narbe fehlt. Und dann muss ich ja auch annehmen, okay, die sind irgendwie nicht mutiert, aber irgendwie sind die Klonen halt nicht perfekt. Und auch das weckt ja eher Misstrauen.
Und dann eher andersrum, die sind perfekt. Also sowas wie eine Narbe ist ja quasi eine Imperfektion dann. Also ist ja entstanden durch ein...
Ja, aber es ist ein perfektes Abbild, aber da müssen sie auch Charakter. Also sonst wäre es ja auch wieder äußerlich. Also wenn, entweder erstellst du eine perfekte Kopie mit den Narben, weil sonst wäre die Kopie nicht perfekt. Weil wenn du die Narbe wegmachst, kannst du die Menschen auch gleich schöner machen oder ihnen Pickel wegmachen oder 10 Jahre jünger. Also was definiert Perfektion? Bloß müsstest du dann auch charakterliche Merkel wegmachen. Oder die Klontechnik ist noch nicht so weit. Das ist ja völlig undefiniert, aber dass nur eine Narbe fehlt.
Naja, die Frage ist doch eher, also ich würde sie andersrum stellen. Warum lassen sie die Erinnerung an die Narbe da? Oder warum geben sie ihr die Erinnerung an die Narbe?
Aber das ist ja so eine Kettenwirkung. Also, woher soll die Person, die den Typen geklont hat, wissen, dass irgendjemand sich an diese Narbe erinnert? Also, da müsstest du ja quasi wie so neuralgisches Netz haben, wo alle Informationen.
Also, drin wenn sind. Ich jetzt die Wissenschaftlerin, die hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass die Leute da hinfliegen, jetzt sage ich mal, da klone und dann auch ihren Mann, der das System entworfen hat, mit dem diese Klone auf dem Planeten abgeworfen werden. Dann würde ich sagen, das sind schon Personen des etwas bekannteren oder öffentlicheren Lebens oder halt mit höherer Priorität. Und ich finde, da kann man schon solche, sage ich mal, Details auch registrieren oder da sollte es schon Leute geben, die Wert oder Interesse an solchen Details irgendwie haben. Denn ja, also ich frage mich halt, sie reproduzieren einen Menschen, sie versuchen ihn besser zu machen als die Vorlage. Ja, und ich meine, die Vorlage war ein Mann mittleren Alters, der eine Narbe auf der Stirn hat. So, also sie versuchen ihn noch zu optimieren, aber dann lassen sie die Erinnerungen der Originalperson in diesem Klon drin, damit er registrieren kann, dass da eine Narbe fehlt. So, das ist halt das, was ich halt komisch dann finde.
Ja, okay, verstehe ich. Ja, vielleicht noch wegen dem Aussehen an sich. Ich meine, man weiß ja nicht genau, an welchem Status, an welchem Punkt die Klone erschaffen wurden. Ich meine, man sieht ja in Rückblenden auch, dass der Typ ja durch diese Infektion, die da auf der Erde vor sich geht, dieser Virus, da grassiert ja auch ein Virus. Ja,
stimmt.
Der war ja so ganz entstellt. Vielleicht mussten sie ein altes Abbild von ihm nehmen, weil quasi das jetzige schon so zerfallen war und dabei ist es dann verloren gegangen. Weiß man ja auch wieder nicht. Ja. Ne? Also das war ja auch wieder diese, deswegen auch wieder, sagen ja auch viele, dass Oxygen auch so einen kleine Brücke zur aktuellen Pandemie hat, weil es ja auch wieder um ein Virus auf der Erde geht, der grassiert und auch deswegen quasi die Menschheit da gerade versiegt. Ja. Und er war ja schon so völlig zerfallen, vielleicht auch deswegen eben.
Ja, okay.
Aber man muss mal.
Aber auch, also wie Schröckert angeschnitten hat, auch spannender wahrscheinlich gefunden, wenn irgendwie Erinnerungen halt fehlen würden. Also da kannst du ja auch viel mehr so einen Gruselfaktor. Also wenn sie irgendwie denkt, hey, ich habe meinen Mann gefunden, dann unterhalten sie sich über irgendwas und er sagt, er erinnert sich nicht dran. Also wenn jetzt Schröckert rübergeht und später zu Silke irgendwie sagt, boah, die Szene in dem Film war so gruselig wie bei Hereditary und Silke sagt, kenne ich nicht, dann wird Schröckert halt nachts kein Auge mehr zumachen. Und stimmt. So, da entsteht ja, wenn so Erinnerungen halt fehlen und nicht nur so eine Narbe auf einmal auf der Stirn, das ist halt irgendwie so ein bisschen zu einfach.
Aber sind wir uns einig, der Film ist ja generell eher aufs Einfache ausgelegt. Ne?
Vor allem, da sie nicht reden konnten, mussten sie als optisches nehmen. Ne? Sie konnten ja nicht kommunizieren.
Ja, aber dass sie ihn erst auftaut, also dass sie quasi merkt, oh shit, dass die Hoffnung, die ich mir gemacht habe, indem ich den auftaue, so 5 Minuten später, weil sich an irgendwas schon gar nicht erinnert oder so. Und es sind ja genug Backflashes drin, wo du so eine Erinnerung streuen könntest, an die er keine hat, obwohl er mit dabei ist. Also das ist halt, ja also ich, das wirkt jetzt auch so, als ob man super viel Kritik dran haben könnte, aber es wirkt ja, also man ist zwangsläufig auch gezwungen, viele Gedanken sich beim Schauen zu machen, eben weil er diese Längen hat und man ja dann auch überlegt, in welche Richtung es weitergeht. Und man kriegt ja auch so im Viertelstundentakt einen neuen Twist. Optisch funktioniert das gut, Soundtrack ist super. Also ich will den jetzt auch nicht irgendwie als schlechter oder so oder als unbefriedigender darstellen lassen, als er eigentlich ist. Ich habe das nicht bereut, ihn geschaut zu haben.
Aber ich finde es super, was wir hier für menschheitserschütternde Diskussionen führen über einen 3-von-5-Film. Super.
Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ja auch also so. Man muss halt einfach mal festhalten, der Film mag seine echt seine qualitativen wie halt auch inszenatorischen Mängel haben oder halt auch irgendwie Längen haben. Aber trotzdem bietet er irgendwie genug Stoff, dass wir jetzt schon fast eine halbe Stunde drüber reden. Und das finde ich eigentlich charmant dafür, dass das halt eigentlich ja ein weiterer Netflix-Film ist, der eher sang- und klanglos in der Masse wahrscheinlich untergehen wird. So, ne?
Ja.
Und wir hätten deswegen ihn ja auch wir nicht wirklich geguckt, wenn es nicht Alexandre Aja wäre. Müssen wir ja auch mal sagen.
Das stimmt.
Das ist natürlich halt ein Punkt, klar. Und ich habe schon auch wieder ganz viele Leute gelesen, die meinten, toll, da kommt ein neuer Aja und da ist da gar kein Gore drin. Und ich denke, okay, also.
Ja, wie seit die letzten 10 Jahre.
Alexandre Aja definiert sich aber auch schon länger nicht mehr über Gore, genau, wollte ich gerade sagen.
Ja.
Deswegen, also ich
hätte es gut gefunden, aber wenn noch ein Krokodil drin gewesen wäre.
Ja, das wäre geil.
Crawl in Space. Ja, Crawl
in Space. Ein Furzkrokodil und es wären 5 von 5 Sterne.
Ja. Ja, wenn sie sich Mäuse herbeihalluzinieren kann, dann auch ein Furzkrokodil. Also, das ist ja wohl nicht weiter hergeholt.
Ja, eben, ja.
Irgendwann ist der Sauerstoff dann, so knapp, da wird man halt einfach doof. Und dann, kann man sich auch mal ein Furzkrokodil herbei denken. Also ich muss sagen, ich finde das unter diesen ganzen Netflix-Erscheinungen mal wieder so eine nette kleine Überraschung. Oder beziehungsweise Überraschung ist vielleicht das falsche Wort, aber einen netten, kleinen, angenehmen Film, der jetzt auch, wie ihr hoffentlich gemerkt habt, ein bisschen Diskussionspotenzial anbietet.
Ja. Und wenn ihr irgendwann mal in der Lage seid, Klone schaffen zu müssen, die ihr ins Weltall schickt, nehmt vielleicht keine, die Sauerstoff brauchen. Dann erspart man sie nämlich auch viel. Ja, könnte man ja auch mal drüber nachdenken. So ähnlich wie bei Science, wo die Aliens kommen und den Planeten erobern wollen, aber leider Probleme mit Wasser haben. Das ist ähnlich
smart. Ja, und dann einen Planeten nehmen, der zuerst das Wasser besteht. Schade. Ja.
Salzwasser, vielleicht war das nicht das Problem.
Ach so.
Ich weiß es nicht, die Gläser.
Nee, die haben ja kein Salzwasser im Wasserhahn, hoffe ich für Joaquin Phoenix jedenfalls. Ja. Weil sonst war die Zeit vorm Film für die Kinder immer ein bisschen ätzend, wenn sie was zu trinken haben wollten. Jetzt so eine schöne, wie Sprite, aber salziger.
Kein Wunder, dass sie die Gläser immer weggestellt hat. Es war Salzwasser. Deswegen hat die da nie draus gesoffen. Deswegen stehen die alle in der Gegend rum.
Jetzt ergibt alles Sinn.
Schmeckt komisch.
Also dann sind die Aliens doch dumm. Bei Science. So.
Haben wir das auch noch geklärt heute, super.
Wie komme ich jetzt von dumm zu den nächsten Filmen, die wir irgendwie...
Ich kann ja eine Überleitung machen, dass wir jetzt über einen Film reden, der uns mutmaßlich allen besser gefallen hat, aber über den es kaum irgendwas zu sagen gibt, weil halt sehr viel mit Schwertern gekämpft wird.
Jetzt schon?
Ja, oder? Dann haben wir irgendeinen, der schneller abzuhandeln ist. Oder ihr wollt auch 30, ich weiß nicht, wie sehr ihr über diese jeweilige Ära in der koreanischen Geschichte euch jetzt auslassen möchtet.
Ich habe da was vorbereitet. Ich roll kurz meinen Papyrus aus.
Ja, eben. Kann ja sein, dass jetzt jemand da noch so ganz tief in die Materie eingestiegen ist.
Ach, ja, dann. Ich wäre eigentlich gern mit dem ausgestiegen.
Ja, dann lass uns mit dem aussteigen.
Gut.
Dann kommen wir zu Iron Mask und reden trotzdem nicht drüber. Aber ich ziehe auch das zurück, mit dem besser gefallen.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Den Bezug konnte ich jetzt nicht herstellen. Aber dann machen wir doch einfach schnell weiter mit Iron Mask.
Ja, aber in Iron Mask kann man keinen Bezug zu irgendwas herstellen, auch nicht innerhalb des Drehbuchs.
Ja. Doch, dumm, also, stimmt, ja, dumm. Dumm ist gut.
Dumm. Ja, dumm in Bezug auf, die Geschichte die mit Iron Mask erzählt wird. Ein Film von Oleg Stepchenko aus dem Jahr 2019, der davon handelt, dass der Entdecker Jonathan Green im 18. Jahrhundert von Peter dem Großen beauftragt wird, eine Karte vom Osten Russlands zu zeichnen. Green stürzt sich ins Abenteuer und gelangt nach einer langen Reise schließlich bis nach China. Unterwegs erwarten den Entdecker Begegnungen mit seltsamen Kreaturen und einer chinesischen Prinzessin, bis er sich schlussendlich dem König der Drachen stellen muss. Unterdessen kämpft im Tower of London ein Kampfkunstmeister für seine Freiheit. Das ist so gar nicht, was dieser Film eigentlich erzählt, oder?
Nicht so.
Ja, irgendwo dazwischen, aber drumherum gibt es noch ganz viel anderen Kram mit Piraten und sowas.
Weil eigentlich fängt der Film ja damit an, also mit dem Drachen an. dieser Drache, dessen Augenlider so lang sind, dass sie, nee, dessen Wimpern so lang sind, dass sie in die Erde wachsen von einem riesengroßen Berg aus und dann aus der Erde wieder rauskommen als eine Pflanze, die alle Tee bezeichnen, das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Denn um diesen Tee dreht es sich, beziehungsweise um die Herrschaft über diesen Tee. Und aufgrund, ja, der Gier der Menschen und vieler, sag ich mal, korrupter und, was weiß ich, geldgieriger Leute, wurden die Meister des Tees, also die halt über die Tee-Eigenschaften irgendwie so ein bisschen haushalten, wurden halt unter anderem ermordet und auch eingesperrt. Also unter anderem der Großmeister, der engste Vertraute des Drachen, der sitzt halt im Tower in London und darbt da sein Dasein mit Arnold Schwarzenegger als Kerkermeister. Ja, und da kommen wir eigentlich auch schon zu dem großen Ding. Dieser Film ist uns ins Auge gefallen oder hat uns natürlich interessiert, weil er unter anderem halt eben Arnold Schwarzenegger und Jackie Chan zum zweiten Mal vor der Kamera vereint, aber diesmal mit deutlich längeren Szenen. Dazu gibt es aber auch noch so Auftritte von Jason Fleming oder eben Rutger Hauer. Und plus chinesische und russische Folklore, viel CGI, bisschen Kampfkunst und ein Drehbuch, das auch wirklich, glaube ich, ein 8-Jähriger geschrieben hat. Ja.
Ja. Ja. Ja.
Ja. Punkt. Punkt. Hätte ich nicht schöner sagen können, ja.
Also wirklich, also, da sind so Szenen dabei, ne, wo ich gedacht habe, das können die doch nicht ernst meinen. Nur ein Beispiel hier, der Entdecker Jonathan Green, gespielt von Jason Fleming, der steht irgendwie vor seiner Kutsche und hält sich mit diesem chinesischen Mädchen, das er gerade gerettet hat aus der Sklaverei. Und dann sagt er so, ja, ich geh jetzt mal in die Kutsche und leg mich pennen. Und geht in seine Kutsche, also Schnitt auf das Innere der Kutsche, er setzt sich da auf sein Sofa im Inneren der Kutsche und, weiß ich nicht, er zieht noch nicht mal, glaube ich, einen Hut runter, sondern verschränkt nur die Arme, macht die Augen zu und pennt. Und was passiert währenddessen? Sie wird entführt unter Schreien und keine Ahnung und kämpfen. Und er kriegt davon nichts mit. Er kriegt davon nichts mit. Es ist so wirklich, als hätte ich mir früher Geschichten ausgedacht. Ja, und dann passiert schnell das und dann muss der noch eben das machen. Ach ja, das geht nur, weil der schon das und das gemacht hat. So im Nachhinein noch erzählen. So, also es sind ganz, ganz merkwürdige beziehungsweise sehr, sehr einfache Überleitungen in diesem Film. Zuhauf.
Das stimmt, aber das war beim ersten Teil ja eigentlich auch so und gute Nachrichten. Der dritte Teil wird ja auch schon gedreht und der dritte Teil, findige Filmkenner könnten sich schon denken, wie der wohl heißt. Richtig, er heißt Travel to India.
Wow.
Denn jetzt wird Russland auch mal mit der indischen Filmwirtschaft zusammengebracht. Und ja, er hat halt viel zu viele Probleme. Also ich finde erstmal, die CGI sehen halt echt fürchterlich aus. Und ich bin bei sowas eigentlich auch immer recht verzeihend, weil ich auch viel aus dem ganzen asiatischen, indischen Kino sehr mag, wo die CGI ja auch nicht immer so top-notch sind. Aber auch dafür, dass er wahrscheinlich ein beträchtliches Budget zur Verfügung stehen hatte, sieht's halt echt schlecht aus.
Ja. Also da muss man schon sagen, das sind schon so gerade der Drache auch am Ende und so.
Ja,
da schämt sich eine PlayStation 3 für. Also das ist wirklich echt schlecht, ja.
Das finde ich auch. Also das ist halt echt schade, weil man hatte so, oder beziehungsweise den ersten Teil, der hieß in Deutschland Fürst der Dämonen. Man weiß auch nicht, warum der Fürst der Dämonen hieß. Also auch wieder so eine Mogelpackung.
Wie hieß der im Original?
Der hatte wenigstens Veach. Also die heißen irgendwie alle V.
Oder beziehungsweise wie heißt der auf Englisch? Heißt also der hier heißt der Iron Mask oder halt Journey to China?
Er heißt
auch irgendwas mit Journey oder ganz was anderes?
Der heißt auf Englisch, hat er überhaupt einen englischen Titel? Nee, der heißt also V-I-Y. Also er hat, glaube ich, nur den Originaltitel. Und den fand ich okay, aber auch nicht wirklich gut. Aber das war halt so, wo man noch so, der ist aus 2014, wo man dann auch eher so kurz zur Notiz genommen hat, okay, aus Russland kommen auch durchaus beachtlich aussehende große Epen. Warum gibt's das in Deutschland nicht? Warum haben wir nur so irgendwie den Geist vom Brandner Kasper oder sowas, nicht auch sowas? Und nicht auch irgendwas, was wenigstens versucht, international auch mithalten zu können. Also es ist ja irgendwie das, was Jim Knopf dann ein paar Jahre später machen musste. Aber Forbidden Empire heißt er.
Ja, okay. Da war aber keine großen Namen dabei, oder? Das war noch.
Ja. Nee, und auch nicht zu verwechseln mit Forbidden Empire mit Jackie Chan, um mal die Verwirrung komplett.
Hieß der nicht Forbidden Kingdom? Der mit Jackie Chan?
Ja, kann auch sein, ist er Forbidden. Irgendwas war Forbidden. Ja.
Die Filme sind langsam Forbidden, die machen.
Ja.
Ja, das ist halt so ein wilder Wust, ne? Aus chinesischem Kino und aus russischem Kino. Und dann hast du noch Arnold Schwarzenegger, der hier mitproduziert hat, on top. Und ja. Ey, ich muss sagen, ich mochte die Szenen eigentlich im Tower von London. So. Ich fand das irgendwie spaßig, quatschig. Ich mochte das Set. Aber das, man merkt halt wirklich, dass diese Filme, dass dieser Film so fernab voneinander irgendwie produziert worden ist. Ne? Du hast halt irgendwie das, was sie da mit Schwarzenegger und Chan machen konnten. Und dann haben sie das, dann haben sie den Rest und das versuchen sie irgendwie miteinander zu verweben und ja, sind sich dafür nichts zu schade oder zu fein für so. Also es ist halt wirklich krass, wie einfach dieser Film teilweise vonstatten geht.
Ich möchte noch eine Ergänzung. Also der erste Teil ist international als Forbidden Empire bekannt, außer in England, da heißt er Forbidden Kingdom.
Wow.
Und ist auch aus 2014, wie der Jackie Chan-Film auch der Forbidden Kingdom heißt.
Ja, das ist sauber.
Also was da alles schiefgelaufen sein
da mag. Da hast du ja 50-50 Chance, wenn du den kaufen willst, den richtigen zu erwischen. Ist ja super. Ja.
Ja.
Also mal zu den Sets auch und so, ne? Die ganzen Sets sehen halt auch wirklich aus, als ob du irgendwie in einem Disneyland in der Attraktion bist, so. Das sieht alles aus, also zum Beispiel der Tower of London, der sieht aus, wenn du in Hamburg in die Hamburger Dungeons gehst, wo du so das historische Hamburg gezeigt bekommst, so. So sieht das halt aus. Das sieht aus wie so ein Theater.
Das Dungeon ist dreckiger.
Das sieht aus wie eine Theaterbühne, halt alles aus Plastik und Styropor. Es hat irgendwie was Charmantes, aber es ist halt wirklich, also wirklich, es ist so. Du denkst, gleich kommt irgendwie, kommt der Ticketabreißer und nimmt Arnold Schwarzenegger das Ticket ab irgendwie. Das ist wirklich schon alles sehr, sehr wüst und ja, gerade aufgrund des Budgets denkt man sich halt so, das sieht halt aus, als ob das alles irgendwie mit Händen und Füßen zusammengeklöppelt ist und eben nicht nach einer Multimillionenproduktion. Aber ich muss halt auch sagen, dass der Film, obwohl er halt nicht gut ist, kann man ihm halt einfach auch so eine gewissen Unterhaltungsaspekt nicht absprechen, gerade weil es so absurd ist. Also du denkst einfach die ganze Zeit so, was ist das für ein Quatsch? Aber irgendwie ist es auch lustig. Und das hat halt hat halt schon so einen gewissen Abenteuer-Flair, den ich eh mal gerne mag. Man darf halt echt nur nicht nachdenken. Also man darf halt keine Sekunde über die Zusammenhänge und den Plot irgendwie nachdenken. Du musst es einfach laufen lassen, so, dann geht das irgendwie schon. Auch was die Kostüme uns angeht. Das ist alles so, so plakativ und überbordend. Aber gleichzeitig zieht der Film es auch so ernsthaft durch. Und das finde ich auch schon wieder irgendwie so sympathisch. Das ist einfach, er macht halt einfach. Ja. Und das kann ich mir dann schon wieder irgendwie nicht mal übel nehmen. Aber es ist halt alles total stupide.
Für sowas habe ich halt auch eher so einen Softspot, wenn es eher so unbekümmert wirkt, als zu berechnend oder so. Und dass der Film irgendwie berechnend ist oder so, kann man ihm nun wirklich nicht vorwerfen, weil dazu ist er völlig zu konfus. Also irgendwie, wenn ihr euch die Nase putzt und denkt, da ist richtig viel Rotze im Taschentuch und ihr guckt ins Taschentuch rein, wenn ihr so solche Typen seid, dann ist der Film auch was für euch, weil sich das so ähnlich irgendwie anfühlt, dass man so nachgucken muss, weil man nicht glaubt, wie viel Rotze da irgendwie drin ist. Und das ist halt auch, also Schwarzenegger, wie viel Meme-Potenzial der in dem Film abliefert. Krass. Und sich dafür auch nicht zu schade ist. Ich meine, der Film ist ja nicht irgendwie aus, weiß nicht, von vor 20 Jahren oder so, da ist er schon gerade so auf dem absteigenden Ast war, sondern jetzt war er Governor, positioniert sich politisch irgendwie und zwischendurch macht er auf einmal noch sowas.
Ich fand ja die Szene geil, Tower of London, wo Jackie Chan sich seine Waffen greifen will und er aber ständig sagt so, nein, das ist irgendwie, das gehört dem Großmeister von so und so.
Ja.
Das ist der Helm von Genghis Khan und Jackie Chan so, nee, das ist ein Nachttopf, so dem Motto. Das fand ich, da war schon ganz, also da, ich muss schon ein paar Mal lachen, so. Das gebe ich ihm auch so. Das war schon nicht langweilig, so.
Ja.
Ist nur schade, dass sie halt nicht einen Danneberg bekommen haben für ihn als Stimme.
Ja.
Das fand ich ein bisschen schade.
Achso, ja, ich habe den, weiß ich nicht, also ich habe ihn nicht auf Deutsch.
Aber ich muss auch sagen, wie gesagt, ja, der Tower of London, das sieht aus wie das Disneyland, wie der Disneyland Tower of London, aber gerade deshalb fand ich das irgendwie alles auf seine quatschige Art und Weise sympathisch, was da stattgefunden hat. Es ist halt so schade, dass, also man merkt halt so wirklich, ne, dass das alles so losgelöst ist von dem Rest und dann halt auch, was das für ein Sammelsurium ist. Du weißt gar nicht, wer die Hauptfigur ist. Erst denkst du, es ist Jason Fleming irgendwie, der jetzt irgendwie seine geliebte Frau wiederfinden muss. Dann kommt aber
plötzlich ist er einen halben Film weg.
Ja, und dann ist er einen halben Film weg. Aber dann denkst du, ja gut, vielleicht geht es ja doch um Jackie Chan, der aus dem Knast raus muss, den Arnold Schwarzenegger beaufsichtigt. Nee, es geht nicht um Jackie Chan. Es geht um den Typ in der eisernen Maske, der angeblich Peter der Große ist. Ja, und der jetzt auch noch aus dem Knast befreit werden muss. Ja. Der dann aber den Endkampf verpennt. So, also der liegt dann im Endkampf bei irgendeiner Nymphe oder Hexe oder sonst irgendwas und pennt. Ja, während alle anderen um ihn herum fighten, so für was weiß ich was. Ja, also das ist schon sehr durcheinander, was dieser Film da anbietet. Aber in seiner Skurrilität, in seiner Absurdität eben halt dann doch genießbar. Muss ich auch sagen. Kann ich mich nicht vorhin freisprechen. Ja. Ich denke halt, aber das, ich finde halt diese, das, was du gesagt hast, bezüglich der Story, nicht drüber nachdenken, das musst du halt auch leider bezüglich der Optik irgendwie hin und wieder machen. Dass du halt einfach sagst, ja, okay, Augen.
Ja, auch die Landschaftsaufnahmen und so, das ist alles CG, die ganzen Städte und so, das ist halt alles schlechtes CG, ja, da muss man also echt drei Augen zukneifen, so. Das auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch weil wir ganz halt jetzt Jackie Chan Schwarzenegger benennen, wirklich halt, die tauchen im Film halt wirklich so 20% auf. So. Also es ist halt echt nicht viel, ne, muss man schon sagen. Und gerade die ganze zweite Hälfte spielt halt ohne sie so gut wie einfach mal kurz vielleicht einen Gegenschnitt in Tower of London, wo Jackie Chan an Ketten hängt, das ist alles. Und halt vor allem mega lachen muss ich auch über diese Big Trouble in Little China Verschnitte da, diese Dämonengang, der eine, der irgendwie nur Rauch machen kann, sonst nix, den fand ich gut, der einfach nur so Rauch erzeugen kann, sonst nur rumsteht. Dann natürlich irgendwie hier dieser Muskelprotz, der ein bisschen wirkte wie bei von Fantastic Four halt, das Biest so. Und,
ja, oder halt wie bei Power Rangers irgendeine Figur, ne?
Ja, genau, sowieso, ne? Also so sehen sie optisch sowieso aus, so. Also da hat selbst Psycho Gorman bessere Kostüme, aber auch das, es war so quatschig irgendwie, das ist schon wieder ganz geil, fand vor allem dieser Elektro-Typ, der dann irgendwie so die ganzen Schwerter an sich ransaugen kann, die so abschießen kann und so. Das war halt richtig Quatsch, aber auch lustig.
Ich mochte den Typ mit seiner Tröte, mit dieser Schallwaffe. der war cool.
Die hat auch in Kung Fu Hustle gepasst, ja.
Ja.
Ach. Ja, vielleicht kann man so ein bisschen schönreden, indem man einfach so tut, dass der Film unter Corona-Bedingungen gedreht werden musste, was die ganzen CGI-Landschaftsaufnahmen betrifft, und dass er halt vor Corona entstanden ist, muss man einfach ignorieren.
Ja, aber wenn man mal Bock hat, sich so was, ja, so ein Exotikum anzugucken, dann ist der Film jetzt ab dem 27. Mai auf Blu-ray und DVD erhältlich von unseren Freunden von
Koch. Jetzt.
Und ist der letzte.
Jetzt zeige ich noch.
Jetzt, du wolltest noch einen Fakt bringen, ne?
Nee, ich wollte noch was Besseres machen.
Ja, aber dann vielleicht noch kurz hinzugefügt. Es ist einer der letzten, und wenn man diesen Respekt vielleicht bezeugen möchte, oder wenn man diesen Tribut zollen möchte,
es ist der vorletzte,
aber wie gesagt, einer der letzten.
Ja.
Filme mit Rutger Hauer. Auch wenn der noch weniger zu sehen ist als Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger.
Und ich wollte noch zeigen, was ich letzte Woche beim Volkshochschulkurs Foreshadowing mit Ari Aster gelernt habe. Denn über einen anderen Film mit Arnold Schwarzenegger und Charles Dance reden wir nächste Woche.
Stimmt.
Oh, sehr gut. Stimmt, Charles Dance ist ja auch hier drin. Ja. Ja, die sieht man, Rutger Hauer und Charles Dance, die sieht man ja fast alle nur an dem russischen Hof da. Sonst kommen die ja gar nicht davor, ja.
Ja, also am besten auch nicht blinzeln während des Films, sonst überseht ihr alle Namen, die auf dem Cover stehen.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Und am besten auch wirklich genau hingucken, weil die haben alle sehr hässliche Kostüme und Perücken an. Ja.
Gut, aber dann habe ich doch eine schöne Überleitung von Charles Dance. Denn mit einem Dance beginnt auch das Unglück in dem folgenden Film. Er heißt Hunted. Im deutschen Untertitel Waldsterben von Vincent Parronot aus dem Jahr 2020. Der ist jetzt gerade, oder ist ab dem 21. Mai auf Blu-ray und DVD erhältlich, und handelt von einer Frau, die vor zwei Serienmördern flieht, die ihr in einem Wald auf den Fersen sind. Allerdings, die sie vorher in einer Kneipe, in einer Bar, irgendwie in so einem kleinen unscheinbaren Ding kennengelernt hat, mit denen sie halt so ein bisschen sich angetanzt hat und getrunken hat und eigentlich einen ganz schönen Abend hatte. Aber als die beiden sie zu überreden, irgendwie mitzunehmen im Auto, stellt sich über kurz oder lang heraus, die haben Finsteres im Sinn. Und da muss ich sagen, das fand ich mit die stärkste Phase des Films. Mhm. Denn dieses Kennenlernen, und der eine ist nett und sagt halt, ey, hier, guck mal, mein Kumpel, der ist ein bisschen schüchtern und so, und kannst du dir mal helfen? Und man denkt sich noch, ey, was ist das für ein netter Typ? Ne? Verschafft seinem Kumpel da irgendwie einen echt entspannten Geburtstag und so.
Und nee, am Anfang sagt er noch, das ist sein Bruder.
Oder sein Bruder.
Seine Frau wäre an Krebs gestorben, und die wollen ihn aufmuntern. Das ist erstmal die.
Ja, genau, also man denkt sich halt schon, okay, der gut aussehende von den beiden ist ja wirklich nett, dass er sich seinem Kumpel so annimmt und dass er halt irgendwie einen schönen Abend seinem Kumpel bereiten möchte. Und dann auch mit der Frau, die, sag ich mal, davon recht angetan ist, wie die beiden so sind. Aber dann kommt halt eben dieser Moment, wo sie da ins Auto halt steigt und die Stimmung halt immer angespannter wird und immer bedrohlicher wird und halt dann halt wirklich letztendlich kippt. Und sich der Gutaussehende der beiden Herren als, ja, einen wirklich fieses Arschloch entpuppt. Ja, das ist der Beginn dann dieses Films, der so gesehen eine einzige Jagdsequenz ist, könnte man sagen. Also mit Ausnahme des Anfangs, des Einstiegs. Mhm. So.
Ja.
Und dann wird halt gejagt. Ja. Und das ist solide. Ist solide, meiner Ansicht nach. Es gibt hier und da die typischen genrebedingten Dummheiten oder eben die Entscheidungen, ne, die man so fällt oder die man halt irgendwie in einem Film fällt, um halt eine gewisse Handlung fortzusetzen oder fortzuführen oder eine neue Richtung zu bringen. Und ich glaube, das wird so der große Knackpunkt für viele sein. Ob man sich darauf einlassen kann oder ob man halt eben das, ja, stärker erzählen lässt, worum es diesem Film eigentlich geht.
Ja, kann ich auch zustimmen. Ich mag halt hier, also es wird sich ja auch, und wir werden ja auch nicht ohne diese obligatorischen Rotkäppchen-Vergleiche irgendwie auskommen, schon allein, weil sie die ganze Zeit eine rote Jacke anhat und die signalrote Jacke auch dann nicht auszieht, wenn sie von jemandem gejagt wird, was natürlich nicht besonders smart ist, aber besonders smart verhält sich halt einfach niemand, außer Eve, die Protagonistin in der ersten halben Stunde des Filmes, finde ich, weil sie, obwohl diese Vergleiche zu Rotkäppchen da sind, sie ist weder naiv, noch ist sie, geht sie vom rechten Weg ab. Also sie geht zwar in einen Club, aber das ist ja nicht der Wald oder so. Und als sich jemand als vermeintlicher Wolf herausstellt, fällt sie auch nicht auf ihn rein, sondern wird dann von der Person, die sich quasi als der Retter ausgibt, der entpuppt sich ja dann als Wolf. Und das finde ich halt sehr stark, dass es gar keine Sicherheit dagegen gibt. Also auch wenn man alle Fehler vermeidet, die Rotkäppchen begangen hat, fällt man auf einen Psychopathen rein, weil das ja quasi ein Wolf im Menschenkostüm ist, der das alles hinter Manieren und Charme versteckt. Ja. Also das fand ich super stark, dass sie quasi keinen Fehler macht. Natürlich machen Frauen, die in so Bedrohungssituationen reinkommen, generell nie einen Fehler, aber sie versucht ja sogar, diese ganzen Sachen zu umschiffen, zu denen immer geraten wird, dass man halt sich nicht auf irgendwelche Freaks einlässt, irgendwie drauf aufpasst, dass einem keiner Roofies oder so einen Drink macht. Also sie versucht ja alles richtig zu machen, rutscht halt trotzdem in so eine Situation rein. Deswegen mag ich die erste halbe Stunde auch sehr gern. Ja, und irgendwann muss man halt einfach akzeptieren, dass der Film alle Nebenfiguren zu ignorieren scheint, obwohl die im Bild stehen, weil ja auch gar keiner mehr mit ihnen interagiert. Noch keiner sagt, hier übrigens, der Typ, der neben mir steht, ist ein Psychopath, der mich umbringen will, hilf mir einfach mal. Das passiert halt
das
nie.
Ist der
Und
Punkt,
das ist schwierig zu ertragen, aber das hat irgendwann auch schon fast so was Metaphysisches, spätestens im letzten Drittel, wo es ja teilweise schon fast wie in so ein, also so würde ich mir fast schon einen Slasher von Mel Brooks vorstellen, weil sie dann in dieses Haus rein, wo sie sich dann auch wirklich durch die ganze Wohnung prügeln und die Leute einfach nur so im Hintergrund erschrocken stehen. Ja. Das hat schon so eine unfreiwillige Komik, aber dadurch, dass Eve dann auch gar nicht mehr spricht, sondern halt wirklich schon ja irgendwie über die Klippe geschubst zu sein scheint, von ihrem ganzen Charakter oder von ihrem Wesen her, hat das schon so eine nicht zu verachtende Wirkung, finde ich.
Ja, also ich glaube,
dass sie da auch immer mehr so mit der Natur verschmilzt. Da gibt es ja am Anfang schon so einen schnellen Hinweis, wo sie im Auto fahren. Man sieht immer wieder so ein Wildschwein, was dann schließlich vor das Auto läuft. Das deutet ja schon so an, dass das so ein bisschen das Schicksal unausweichlich zu sein scheint, dass sie gar nichts anderes hätte machen können. Also das finde ich immer ganz stark, wenn der Film so ein bisschen so, ja, in so leichtes Arthouse-Metier reingeht. Wenn er ein klassischer Horrorfilm oder so ein Survival-Thriller sein will, schwächelt er immer ein bisschen. Aber wenn er das außen vor lässt, fand ich den schon stark.
Ja.
Und ich mag auch die Optik sehr gerne. Also er hatte schon ein paar tolle Momente von der Optik.
Ja, also man muss auf jeden Fall, glaube ich, dazu sagen, direkt dem Film ist halt die Metaphorik wichtiger als das eigentliche Drehbuch. Also genau ist nämlich der Punkt. Ne? Das ist genau der Punkt. Solche Momente, das ist mir direkt aufgefallen am Anfang, als sie in der Tankstelle ist. Dann kommt der Typ und sagt so, ja, das ist meine Freundin. Also dass sie halt nicht sofort sagt, so, ey, ich kenne den Typ nicht, das ist ein Weirdo, so.
Ja.
Genau, also immer wenn sie die Chance hat, was zu sagen, sagt sie halt, also gibt das Drehbuch hier keinen Dialog. Ich glaube aber eben auch, dass das so eben dieses, ich meine, wir hatten jetzt gerade Lucky, im Endeffekt ist Hunted ja auch so ein emanzipatorischer Film, ne, der so ihren Befreiungsschlag zeigt, bis hin eben zu der Rache-Situation dann eben, diese Umkehr, die Gewalt oder die Vorherrschaft dann über den Angreifer sich erarbeiten, so quasi. Und das ist dem Film halt immer alles wichtiger als die Slasher-Logik. Genau, das ist halt das Ding. Und das Ding mit dem der ganzen Rotkäppchen-Thematik, wie du gerade mit dem Wildschwein auch sagst, sie hat ja eben diese das ist eben der Arthouse-Part des Films. Und ich glaube, das macht ihn aber auch so spannend. Nämlich wäre das nämlich weg, glaube ich, wäre es der deutlich schwächere Film. Weil dann wäre es wirklich nur ein schwacher Revenge-Film. aber durch diese Metaphorik, weil die Tiere haben ja einen Verbund zu ihr, ne? Also da mit dem Reh, mit dem Reh, wo sie abkuschelt dann, dass dann der Hund am Ende da mit dem Hund, was dann passiert, also Tiere haben ja so eine Anziehungskraft zu ihr und das ist ja diese Rotkäppchen, diese Märchen-Metaphorik dahinter, ne? Also die Natur, die Umwelt schlägt sich so auf ihre Seite quasi. Man darf halt wirklich in diesen Slasher-Situationen, muss man echt ein bisschen diese Logik außen vor lassen, so schwer es fällt, aber weil das im Film eigentlich gar nicht so wichtig ist. Und dann funktioniert der auch ganz gut. Und wie du auch sagst, ne, also wenn sie halt so dieses Animalische wird, und ich meine, sie wollten ihr quasi den Braveheart-Anstrich geben, was brauchen sie dafür? Ja. Ein Paintball-Turnier. Also da kannst du halt auch, natürlich, das ist der Punkt, wo du eigentlich aussteigen kannst, logisch. Das ist halt auf jeden Fall, und da werden sicherlich auch einige drüber stolpern. Wenn man das irgendwie schlucken kann, dass der Film da echt tatsächlich eher die Metaphorik ausspielt, anstatt wirklich die Handlungslogik, dann fand ich auch, funktioniert das ganz gut. Und ich finde, immer in diesen entrückten Momenten ist er am stärksten, aber gleichzeitig ist es eigentlich das, was den meisten wahrscheinlich sauer aufstoßen wird. Aber das ist halt die Diskrepanz bei dem Film. Aber wie er sich dann ausspielt und wie sie auch dann wächst, aus der Situation heraus wächst, fand ich halt auch echt stark eigentlich.
Ja, und es hat ja auch niemand im Film einen Namen, also alle sind auf ihre Funktionen, also der Komplize heißt im Abspann der Komplize, dann gibt es tatsächlich auch eine Rolle, die nur A Girl heißt, also niemand hat einen Namen, alle haben nur Funktionen, das spielt ja da auch nochmal so rein, aber ich glaube auch, dass das ein Film ist, der bei mir auch tagesformabhängig auch eher als unfreiwillig komisch hätte abgestempelt werden können, weil gerade dieses Paintball-Match, auch das sieht optisch super toll aus, aber alleine, dass das stattfindet und was dann stattfindet, dass sie noch eine Kugel vor die Stirn bekommen, das ist halt alles so quatschig irgendwie, wenn man es zu realistisch sieht, aber wenn es wieder sowas Metaphysisches hat, aber wirkt das wieder ganz gut.
Ja,
es
ist halt wie der Junge, ne? der Jäger im Märchen dann wird, ne? Der Junge mit dem Bogen und so. Also es ist wirklich alles, dem Film ist halt wirklich die ganze Metaphorik und dieses Märchen wichtiger als der eigentliche Slasher-Plot, das muss man mal sagen.
Der schrammt schon mehrmals stark an der Lächerlichkeit vorbei. Ja.
Und das ist halt so, weshalb ich ihn auch nicht ganz so überzeugend fand, weil das ist für mich genau das gleiche wie bei Lucky. Wenn man halt merkt, dass da halt eben etwas anderes wichtiger ist als eine vernünftig zu Ende erzählte Geschichte. Und ich gebe euch da mit allen positiven Punkten recht, so, aber das ist halt das, was mich da ein bisschen stört, weil dafür war mir der Anfang einfach zu realistisch, zu nah an der Realität dran, als dass ich mich dann später in irgendwelchen Sinnbildern wirklich ergehen kann. So. Also da hätte man schon vorher die Balance deutlicher schaffen müssen, meiner Ansicht nach. Und die hat man meiner Ansicht nach nicht geschaffen. Deswegen konnte ich mich mit dem Film letztendlich nur, ja, weißt du, ich respektiere den Film so, aber wirklich über alle Maßen gelungen finde ich ihn nicht.
Ja, aber wenn du einen Film sehen willst, der die Balance gut schafft, dann guck mal S.
Wow.
Balance. Ja. Okay, naja.
Ja, also wie gesagt, es ist ein solides Ding, aber ich glaube, viele werden über diese Szenen, die wir ein bisschen angedeutet haben, werden drüber stolpern. Das ist auch völlig fein, das kann man auch ruhig, weil der Film eben genau das ist das Ding. Er will wirklich diesen schmalen Grat zwischen Arthouse und wirklich typischem Revenge-Flick, den will er irgendwie schaffen, aber hat dafür aber auch nicht so ganz das Fingerspitzengefühl. Das muss bei ihm halt einfach, das ist halt einfach Fakt so. Ja. Aber trotzdem, wer ihn sich reinziehen will, also gibt es jetzt ab dem 21. Mai auf Blu-ray und auch hier Hörer und HörerInnen erinnern sich an letzte Woche, da haben wir The Rental bei uns auf Instagram verlost. Ihr habt übrigens alle fleißig mitgemacht. Ihr musstet was zu Tinos Frisur schreiben. Da haben wir sehr viele Kommentare
bekommen. Ich habe viele Inspirationen rausgezogen.
Also da Hut ab und Haar ab für eure Kreativität. Fand ich sehr, sehr schön. Auch Hunted könnt ihr ab heute bei
Hunted.
Ja, Hunted Frisursterben könnt ihr ab heute bei uns auch bei Instagram gewinnen. Zweimal. Also checkt da den Post aus und lasst uns wieder eure geilsten Kommentare da.
Sehr gut. Oh, Entschuldigung.
Hut ab.
Sehr gut. Ja. Oh, wie komme ich jetzt da zu dem letzten Film? Sehr gut, doch, ja. Ich muss sagen, mir hat der nächste Film auch wirklich gut gefallen. Also der hat mir wirklich gut gefallen. Er heißt und jetzt wird es schwierig, Swordsman. Sagt man das so?
Swordsman. Das sagt man so.
Ja, denk schon.
Von Choi Ye-hoon aus dem Jahr 2020. ist bereits als Blu-ray, DVD, Mediabook von Capelight erhältlich oder digital bei allen Anbietern, die ihr so kennt. Prime, also Amazon Prime, iTunes und so weiter. Und ja, in The Swordsman, könnt ihr euch vielleicht schon denken, geht es um Tejul. Das ist der beste Schwertkämpfer in, wie spricht man das jetzt aus?
Das habe ich mir sofort gedacht, dass es um Tejul geht.
Um wen denn auch sonst?
Ja, um Tejul, also natürlich. Aber wie, ja, wie sagt man das, wie spricht man die alte Form von Korea aus? Joseon? Joseon?
Ja, das weiß ich ja auch nicht.
Okay, Joseon, sagen wir es mal so. Ja. Ich, im Film sagen sie es ein paar Mal richtig und ich habe es mir nicht behalten können. Dieser Schwertkämpfer lebt zurückgezogen mit seiner Tochter Teok in den Bergen, nachdem er versagt hat, König Gwangheung zu Haegun zu beschützen und dessen Sturz zu verhindern. Als Tejuls Augenlicht aufgrund einer alten Verletzung zu schwinden beginnt, sucht Teok nach einem Heilmittel für ihn. Auf ihrer Suche wird sie jedoch von einem Sklavenhändler Auf ihrer Suche wird sie jedoch von dem Sklavenhändler Gurutai verschleppt. Nun ist Tejul gezwungen, sein Schwert erneut zu erheben, um sie zu retten. Das ist schon ziemlich viel erzählt von dem Film. Eigentlich versucht sie halt dieses Heilmittel für ihren Vater zu finden und tritt deswegen die Stelle als, ja, wie soll man sagen, Pflegetochter bei einem Adligen an, damit sie eben diese Medizin sich leisten kann oder damit halt ihr Vater die Medizin bekommt. Diese Sklavenhändler, die treten halt zwar schon vorher auf den Plan, aber dass es zur Entführung kommt, das dauert noch eigentlich. Das wird etwas später oder in der zweiten Hälfte des Films erst passieren.
Natürlich kickt aber das natürlich diesen Racheplot an, der das Hauptmerkmal des Films ist.
Genau, genau. Ja, und daraus entsteht ein Schwertkampffilm wie so Millionen andere, der aber meiner Ansicht nach sehr viel damit gut gemacht hat, dass er halt in den Schwertkämpfen ja mal ein bisschen anders inszeniert ist. Also ich fand die Schwertkämpfe erstaunlich dynamisch, beweglich, öfter mal auch sehr tief. Ja, die Kamera war sehr tief am Boden bei den Kämpfen teilweise, weil da halt auch noch andere, sag ich mal, Mixed Martial Arts ins Spiel gebracht werden und dann halt auch irgendwelche Halterungsgriffe oder Grapple Hooks oder Hakengriffe, Einhakgriffe und so oder Beinhaker irgendwie zu
ja, viel, zum viel Einsatz Bodenkampf kommt. Halt auch.
Ja, so, ne? es ist erstaunlich viel Bodenkampf oder Kampf auf Bodennähe. Und trotzdem aber alles, was man auch so möchte. Es ist außer halt, dass die Figuren irgendwie meterweit durch die Luft fliegen. Also wie so im klassischen Wuxia-Schwertkampf-Kino. Und hinzu fand ich die Geschichte auch ganz nett. Sie ist zwar ein bisschen kompliziert erzählt für die relativ einfache Handlung, aber so hat sie mich dann doch relativ gut bei Laune halten können, indem man halt von dem Anfang, also mit dem der Film, also dem Einstieg des Films immer mal wieder zurückkehrt. Man kehrt immer wieder zurück zu dem Einstieg des Films und kann sich halt so dann eben die Motivation und auch die Haltung und eben auch die einzelnen Figuren besser erklären. Und die werden dadurch etwas aufgesplittet erklärt. Und das Ganze, muss ich sagen, hat mir als Schwertkampffilm echt gut gefallen.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall komplett mit. Ich fand vor allem wirklich, dass ich hatte das mal sehr gefreut, dass der Film so einfach ist. Ich fand das echt gut, dass der relativ simpel ist. Es ist eine simple Story, die wurde tausendmal erzählt, zum Grunde so eine Rachegeschichte. Aber ich mochte das ganz gerne, weil der wirklich so eine gewisse, also er hat vor allem so eine Erdung, ne? Also du sagst das schon, Daniel, ne? Der hat halt diese Wuxia, verzichtet er auch drauf. Er ist halt sehr bodenständig. Eigentlich ein sehr gesetzter Film, so. Und das mochte ich gerne. Und er war so halt mal so ein bisschen einfach simpel gehalten. Und er hat einfach eine normale Geschichte erzählt, so. Ich tue mich halt oft bei solchen asiatischen Filmen, ich nehme zum Beispiel jetzt auch mal, ist natürlich überhöht, aber jetzt zum Beispiel die Serie Kingdom, ne? Also hier die Zombie-Japan-Serie.
Auch Korea.
Ist auch Korea, ne? Genau, stimmt, ja. Ich dachte nämlich auch erst hier, Swordsman wäre aus Japan. Ich weiß nicht, warum ich sofort immer Schwertkampf nach Japan verorte, aber klar, gibt's natürlich auch in anderen asiatischen Ländern. Ich tue mich oft schwer damit, wenn die zu viel aufmachen, was halt so Politik und Familienfäden und so angeht. Weil die da oft sehr A tendieren, dazu zu übertreiben, ja, dann gibt's da verschiedenste Clans und Kantons und die da alle irgendwie vernetzt sind. Und da muss man natürlich auch wieder sagen, was man eben als Europäer ja dann auch oft dann sich mit den Namen erstmal arrangieren muss. Und ich verwechsel dann oft einfach Namen und Städtenamen und Namen eben von Titeln von irgendwelchen Kaisern und wer hat damit und mit dem und der hat den betrogen und hintergangen und hier ist der Sohn von dem und so. Und das macht halt Swordsman alles nicht. Also wie gesagt, jetzt keine Kritik eben zum Beispiel an Kingdoms, das ist eine tolle Serie, aber manchmal überfordert mich das dann manchmal, wenn ich einfach nur mal gerade was, einfach was weggucken will. Und Swordsman ist genau eben das Gegenteil so, der ist halt wirklich simpel, aber hat für mich in dem Moment gestern, wie gesagt, Tino hat auch eben schon gesagt, ne, manche Filme sind also tagesformabhängig. Und Swordsman ist wirklich so ein Film, den kann man sich halt wirklich auch mal entspannt angucken. Der legt halt wirklich den Fokus auf das, was der Titel verspricht, nämlich Swordsman, so Schwertkämpfe, gut inszenierte Action, teils echt blutig und einfach ein spannendes Action-Kino so aus Südkorea. Und das ging mir echt richtig gut rein. Ich fand, der hat gewonnen dadurch, dass er mal einfach eine simple Geschichte erzählt. Das hat mir echt gefallen.
Ja. Sehe ich auch so. Also ich finde, trotzdem braucht er für einen Auftakt zu lang.
Ja.
Also gerade, weil er so eine simple Geschichte erzählt, aber auch da relativierend. Koreanische Filme gehen ja gern mal über 2 Stunden. Der ist mit 100 Minuten dann erstaunlich kurz, noch erfreulich kurz. Deswegen ist der Auftakt zwar gefühlt zu lang, aber man muss sich da nicht durch eine ganze Stunde irgendwie Plot durchkloppen. Und diese einsetzende Blindheit, finde ich, gerät auch ein bisschen in Vergessenheit. Also das finde ich auch, dass da sehr viel Zeit drauf verwendet wird, dafür, dass das irgendwie auch so den Eindruck weckt, als ob das so ein zweiter Satoishi oder die koreanische Variante von Satoishi wird. Aber bis auf ein paar Sehprobleme spielt das ja auch in den Kämpfen nicht wirklich eine relevante Rolle. Deswegen finde ich das ein bisschen zu aufgesetzt, aber das ist schon alles Jammern auf hohem Niveau. Also reinrassiger Actionfilm, gerade auch, ich mag Joe Taslim halt super gern, den Bösewicht, ja, den ihr wahrscheinlich auch als Sub-Zero jetzt aus Mortal Kombat kennt, aber auch aus The Raid und Fast and Furious und The Night Comes For Us. Den mag ich super gern, also das passt. Das ist echt eine runde Sache.
Ja, also ich sag mal so, was man vielleicht als Joe Taslim-Fan in Mortal Kombat vermisst hat, das kriegt man hier mit Swordsman auf jeden Fall, da kriegt man eine deutlich bessere Dosis, ja. Joe Taslim. Und ich muss aber auch sagen, hier der Young Hyuk, der Hauptdarsteller, ich fand den cool. Also ich mochte ihn. Der hatte, ich weiß nicht, also als Vater wirkte er noch ein bisschen zu jung, zu jugendlich so, weil er soll ja auch am Anfang des Films noch etwas jünger sein. Deswegen konnte ich ihm so etwas, den älteren Schwertkämpfer, den konnte ich nicht ganz so abnehmen, aber er war trotzdem, ich mochte seine Aura und immer dieses so, dieses unterwürfige, komm, lass uns hier weg, ich will keinen Stress mit irgendwem. Ja, diese Einstellung, die mochte ich an ihm so und das hat er auch eigentlich ganz gut rübergebracht. Und spätestens, und das ist jetzt mal eine Frage, die ich mal an euch habe, woher sollten diese Sklavenhändler, also wo sollte Herr Joe Taslim, Guru Tai, woher sollte der kommen? Ich habe die ganze, die sagen ja Jin und ich dachte anhand der Uniform des einen Typen, der immer mit denen rumhängt, das wären Chinesen, aber das kam mir jetzt dann doch nicht so sinnig vor, oder?
Boah, gute Frage.
Das weiß ich auch nicht.
Ja, okay. Ja, es ist eigentlich auch egal.
Also, beziehungsweise das.
Also, ja, da also wurde mir jetzt nicht wirklich vermittelt, beziehungsweise, ja, der Film ist auf keinen Fokus gelegt, dass das irgendwie eine Relevanz spielt. Habe ich jetzt auch nicht
gesehen. Naja, gut, Sie haben Jin, haben Sie schon des Öfteren mal genannt, ne? Also den Begriff. Und ich habe mir halt gedacht, ja okay, das muss ja schon irgendwo eine gewisse Relevanz haben, aber letztendlich können es auch irgendwelche Fantasy-Asiaten gewesen sein, das ist mir dann auch egal. So. Denn, und darauf wollte ich hinaus, auch wenn der Anfang etwas behäbig ist und man sich halt schon so ein bisschen, ja, also wenn schon die Situation entstehen kann, dass man sich fragt, wann geht's hier eigentlich mal ab? Dann kommt aber auch der Film dann letztendlich aus dem Pudding und allein der erste Kampf zwischen Tae-Jul und diesen Djinn-Sklavenhändlern, da gab es diesen Herrn mit den abrasierten Seiten und diesem langen Zopf, der irgendwie die ganze Zeit behauptet hat, er wäre so ein krasser Kämpfer, wie er den allein nur mit seinem Holzstock fertig macht, da war ich schon dann, wo ich gesagt habe, ja geil, jetzt beginnt mein Film, das fand ich super.
Also wie ich es verstehe, also ich habe jetzt nochmal kurz recherchiert, spielt der Film so im Übergang zwischen der Ming- und Qing-Dynastie und dann waren irgendwie, Qing waren ja die, die danach übernommen haben und von denen stammt Joe Taslim ab und wahrscheinlich wird der Held dann eher von der Ming-Dynastie noch gewesen sein, also dass das quasi so die Nachfolger waren oder die da gerade so die Herrschaft übernommen haben.
Aber dann innerhalb Koreas, aber, ja, also es war jetzt nicht länderübergreifend?
Nicht so, wie ich es verstehe, aber ich konnte mich jetzt nicht so viel in die Geschichte einlesen gerade.
Wir wollen ja jetzt auch keinen zwingen, und, sich zu deletieren.
Okay, steht aber auch, dass es das chinesische Kaiserreich war. Also wie gesagt, das ist immer alles sehr, sehr schwierig. Deswegen ist ja bei fast jedem historischen Film aus Korea auch erstmal am Anfang 5 Texttafeln, wo man dann gleich schon so denkt, okay, ich resigniere jetzt schon, aber hoffentlich ist The Fortress trotzdem gut.
Ja, aber das ist ja genau das, was ich meine. Ja. Wie gesagt, das ist ja auch alles völlig in Ordnung. Natürlich kann und sollte man sich beschäftigen irgendwie. Aber man muss es halt bei Swordsman tatsächlich nicht, weil es nicht Plot-Device ist. Und das ist eben auch mal nett, wie gesagt. Also ich mag auch gern die historischen asiatischen Filme, wo man sich auch mal ein bisschen eingraben kann. Aber wie eben dann wirklich Tagesform so, wenn man darauf eben mal keine Lust hat, sondern wirklich einfach das kriegen will, was man vom Namen erwartet, dann ist das hier echt dein Film so.
Ja.
Ja.
Gut. Und vor allem, und weil du gerade eben mal sagst, ne, von wegen der Young Yuk, fand ich halt auch super, weil er hat diese Lone Swordsman-Aura, ne? Der einsame Wolf und keine Ahnung, jeder, der wie Videospiele mag und hier Ghost of Tsushima gespielt hat für PlayStation. So, das ist das Gefühl, was er rüberbringt. So dieser einsame Wolf, der irgendwie nichts mehr hat und jetzt nur noch sein Schwert hat, um sich das wieder zurückzuholen, was er liebt. So, das funktioniert gut.
Und wer noch eine Brücke braucht. Es gibt in einer Nebenrolle, spielt auch noch Jeong Mang-sik mit. Den hatten wir letzte Woche auch schon in einem Film, nämlich in A Hard Day.
Ach, stimmt.
Auch schon bei Yellow Sea mitgespielt und bei Veteran. Ja. Also ebenfalls ein Guter aus Südkorea. So.
Mhm.
Ja. Und damit hätten wir die Filme für diese Woche abgehandelt, Freunde. Und waren gar nicht mal so waren gar nicht mal so langsam.
Ja. Ja. Also dafür, dass wir eine halbe Stunde über Oxygen geredet haben, ist das schon gut vorgelegt, ja.
Bis uns die Luft ausgegangen ist. Ja.
Aber bevor uns die Luft ausgeht, hast du noch was, Tino, für uns?
Nee, da ist nämlich auch die Luft dünn.
Da ist die Luft dünn.
Bei den ganzen Luftmetaphern zu bleiben.
Oh, Mann. Nee,
da gibt's leider weder Sauer noch Süßstoff für die. Ist leider wenig passiert. Also.
Groß, Tino, groß.
Dafür vielleicht müssen wir auch einfach echt nochmal aufrufen, so wenn ihr was findet für Gesichtsbücher des Todes, dann schickt es uns einfach auch gerne.
Ja, bitte. Ja. Und wir gewöhnen euch schon mal dran, dass das eine Kategorie ist, die nur bei Qualität kommt und nicht jedes Mal, weil sonst wird sowas wie ein Franchise und dann wissen wir alle, was passiert, wenn jedes Jahr was kommen muss.
Ja, vielleicht müssen wir einfach nochmal unsere Köpfe zusammenstecken und uns eine Alternativkategorie überlegen, die dann an die Stelle tritt, wenn es mal wenig gibt im Gesichtsbücherwald.
Ja. Ja. Ja, nun denn.
Es ist also quasi Gesichterbücherwald sterben oder was?
Quasi, ja.
Ja.
So, bevor die Wortspiele jetzt hier ganz ausarten und vielleicht dann auch irgendwann, denen dann auch irgendwann die Luft ausgeht, würde ich sagen, vielen Dank, meine lieben Freunde, für diese unterhaltsamen 90 Minuten. Sind wir schon bei 90
Knapp,
Minuten?
Ja.
Knapp 90 Minuten. Und auch vielen Dank da draußen fürs Zuhören und anklicken und mitmachen. Ja, ich finde es auch toll, dass wir gerade so viele kreative Ergüsse auf den sozialen Medien bekommen, anhand von Tinos Frisur. Wer weiß, was da noch so kommt.
Und ganz großes Lob natürlich an den Twitter-Nutzer, der uns Gaspar Nö gemacht hat. Aber,
Gaspar Nö war gut.
Aber, vielen Dank.
Aber richtig toll auch natürlich nochmal in die Kreativkiste gegriffen und Kaspar Nö draus gemacht natürlich. Ich weiß nicht genau, wen das degradiert, die Augsburg, das Kasperle-Theater oder Gaspar Noé. Ich weiß nicht, wer da mehr drunter leidet, aber Kaspar Nö fand ich ganz gut. Aber wir brauchen natürlich auch den Ernst, ne? Den haben wir noch nicht bekommen.
Den heiligen Ernst haben wir noch nicht bekommen.
Der heilige
Wolfgang,
Ernst.
Wolfgang M. Schmidt akzeptiere ich nicht als Vorschlag. Das kann nicht sein.
Okay, denn Wolfgang, aber ich habe sehr gelacht.
Ich habe auch sehr gelacht, aber das ist halt schon ein Trademark, das ist vergeben. Das können wir nicht machen.
Ja. Wir brauchen einen eigenen Ernst.
Ja.
Ach, und noch eine Sache nochmal an euch da draußen. Wenn, egal wo ihr uns hört, es wäre super cool, falls ihr Spotify-Nutzer seid, uns aber nicht über Spotify hört. Also ihr könnt uns ja überall hören, auf allen Audio-Plattformen, eurem Podcatcher, wo immer ihr wollt. Aber wir sind ja auch auf Spotify. Aber selbst wenn ihr uns nicht da hört, aber ihr nutzt Spotify zum Musik hören, tut uns einen Gefallen und abonniert uns trotzdem auf Spotify. Also folgt uns da, unserem Podcast. Das ist nämlich ganz wichtig, weil Spotify hat nämlich ihre Audio-Charts umgestellt und es geht jetzt nur noch um Abonnenten. Also abonniert uns da, auch wenn ihr es da nicht hört. Das pusht uns da ein bisschen, gibt uns mehr Sichtbarkeit. Das würde uns sehr, sehr freuen.
Genau. Vielen Dank. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über jedes Kommentar, über jedes Abo, über jede Form der Höflichkeit in Bezug auf unseren kleinen Podcast hier. Und natürlich, wenn ihr euch auch weiterhin sozial auf den sozialen Medien aktiv hier bei uns beteiligt, wenn ihr hier bei Fred Carpet auch noch mal ein bisschen reinschaut und so weiter und so fort. Und wir hoffen, wir hören uns auch nächste Woche bei Genregeschehen. Bis dahin, vielen Dank und macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.